and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griff, and that's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu Teil Nummer 2 unseres großen Batman-Plauschangriff-Podcasts. Gemeinsam mit Daniel, mit Alvin, mit Dennis und mit Simon haben wir uns weiter über die Abenteuer des geflügelten Rächers ausgetauscht. Diesmal im Speziellen über die Joel Schumacher-Ära, das heißt Batman Forever und Batman Begins, haben einen ausführlichen Blick auf die animierten Filme geworfen und natürlich noch ordentlich was über gehabt für viele kommende Teile. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Part 2. So. Da sind wir wieder zurück, frisch gestärkt und jetzt sind wir hoffentlich auch bereit, über die wichtigsten aller Batman-Filme zu sprechen, denn nachdem Batman Returns zwar immer noch ein Erfolg gewesen ist, auch zum großen Teil natürlich, weil der erste Batman-Film so gut angekommen ist, hat er weniger eingespielt, knapp 280 Millionen Dollar für ein Budget, was bei 80 Millionen lag. Das geht natürlich so nicht, da müssen wir ein bisschen was anderes machen. Einige Jahre sind ins Land gegangen, 95 ist der nächste Film dann gekommen und es gab den großen Umbruch. Neuer Regisseur, neuer Batman, neues alles.
Das komplette Gegenteil eigentlich. Gerade der, weil du gesagt hast noch, der Pinguin-Joker, Pinguin-Batman war noch irgendwie sehr düster, zu brutal und dann haben sie irgendwie das komplette Gegenteil draus gemacht.
Wobei, also für die damaligen Verhältnisse, ich kann mich auch erinnern, auch damals natürlich alles sehr voll hier, die Litfaßsäulen waren mit Batman-Postern gefüllt und wenn ich eine Lanze für den Film brechen muss, ist der Soundtrack, der mir heute mit noch am besten gefällt, das waren ja U2 mit Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.
Ja, ich sag mal so, die Trailer fand ich okay.
Und Kiss from a Rose von Seal. Habe ich beide als Singles daheim.
Da wisst ihr, schön Schmalz. Wisst ihr Gregors Musikgeschmack mal wieder. Schön, dass du den mal wieder reingebracht hast.
Rätseln ist toll. Rätseln ist fun. Wer hat Angst vorm großen schwarzen Mann?
In einer gefährlichen Welt, in einer chaotischen Zeit, trägt die Gerechtigkeit eine Maske.
Ihr Auftritt war gut. Seiner ist spitze.
Liebe ist ein Spiel.
Was heißt das, du bist nicht der richtige Mann?
Es ist das Auto, stimmt's? Frauen lieben mein Auto.
Wissen ist Macht.
Also mit dieser Maschine kannst du die Gedanken der Menschen lesen.
Deine Gedanken kenne ich übrigens schon. Freak!
Und Rache ist verhängnisvoll.
Du Genie!
Ja!
Riddler und Two-Face zusammen sind eine tödliche Waffe. Bet mich aus, mach mich zu deinem Partner.
Wer ist dein Schneider?
Und hier unser Herausforderer!
Wollen Sie runter?
Wenn Batman spielen will, dann spielen wir!
Mut, Wahrheit und Gerechtigkeit. Batman Forever.
Da bin ich wieder 16.
Batman Begins hatte einen Nickelback-Trailer.
Ich mag Nickelback, also.
Es war schon alles sehr in seiner
guck dir
Zeit.
Hört dir die Musik mal mit Batman und Bebilderung an. Also da kommt zusammen. Batman Begins hatte einen Nickelback.
Nickelback. Das ist dann Photograph und er guckt sich alte Alben an.
Such mal raus.
Nein, aber um zurück zu Batman Forever herzukommen. Joel Schumacher ist eigentlich damals schon ein sehr etablierter Regisseur gewesen, hat auch viel im Actionfach gemacht. Und ich würde jetzt noch nicht sagen, wir haben es ja bei Batman und Robin später gesehen, dass es noch extremer in die Richtung ging, aber es war natürlich nicht mehr ganz der gleiche Stil, wie wir den von Burton bekommen haben vorher. Ich würde ihn aber auch noch nicht so extravagant nennen.
Nicht mehr der gleiche Stil. Wollt ihr mich verarschen?
Ich wollte es dezent ausdrücken, Daniel.
Na doch, der hat schon, der hat auf jeden Fall, ich sehe es eigentlich auch wie Gregor, also es ist schon noch so ein bisschen was übergeblieben, so was so die die Stadt angeht, wie dort sozusagen das ganze Ökosystem in Gotham City war, war schon noch ein bisschen an das Burton-lastige orientiert auf jeden Fall.
Das
war
sehr verspielte und verschnörkelte, meinst du?
Genau,
und
das war auch dunkel.
Auch. So. Ja, aber ich finde, es wurde in die Karikatur verzerrt. Es war irgendwann wie ein Ride im Phantasialand oder so. Disneyland.
Es gab viel mehr so Neonlichter und sowas und es war noch nicht so schlimm wie bei Batman und Robin, aber man hat sozusagen ich finde Batman und Robin ist noch eine wesentliche
Stadt. Aber die Stadt war in beidem schon so relativ bunt, oder?
Ja. Es war keine Stadt mehr.
Sie hatte keine Straßen mehr.
Es gab nur noch Schluchten. Es gab diese ganzen, alles hat sich irgendwo auf dem oberen Level abgespielt, so. Es war mehr
Expressionismus und weniger.
Es war halt das fünfte Element, so Batman wenn der da auf einem Bruce Willis-Taxi irgendwie gelandet wäre oder unterwegs gewesen, jetzt kein gewundert.
Oh Gott.
Gotham Coruscant. Das will ich sehen.
Batman mit Amnesie, der bei einem Bruce Willis ins Taxi fällt.
Ja.
In einer Fifth Element. Und natürlich.
Bum.
Mächtiger Beta-Bum.
Damals konnte Val Kilmer das auch noch nackt irgendwo reinfallen.
Oh, und Val Kilmer, sorry. Also diese Schmolllippen, ich glaube, es gibt keinen Batman, der. Also selbst der Adam West Batman sieht respektvoller aus und irgendwie furchterfüßender als Val Kilmer. Und ich mag Val Kilmer, aber mit Batmaske sieht er halt aus wie der verdutzte Batman. Der guckt immer so,
Das Ding ist, Val Kilmer.
Wo bin ich hier? Und der kann halt nichts für.
Das erste, wo ich bei Val Kilmer dran denke, ist Top Secret tatsächlich. Und das sind ja den Schauspieler.
Total.
Zu sehr für ernsthafte Rollen. Wobei, da war im Umfeld, als Batman Forever rausgekommen ist, The Saint, glaube ich, ne? Also, wo er dann quasi die Neuauflage von Roger Moore müsste es im Original gewesen sein.
Simon Templar
in Deutsch dann gewesen, was übrigens kein besonders guter Film ist, den habe ich tatsächlich zuletzt nochmal geguckt, weil er auf den Streaming-Services aufgetaucht ist und die Versatilität, die Range von Kilmer zeigen soll, aber als Batman hier, also nachdem Keaton das eigentlich ziemlich gut rübergebracht hat, ich fand ihn weder
kannst du auch nur verlieren.
Also auch wenn du sagst, das ist der Schönling, also kann er irgendwie schon den Bruce Wayne vernünftig darstellen, aber irgendwie hat das für mich in beiden Richtungen nicht wirklich gepasst.
Nee, der hat einen Gesichtsausdruck in dem ganzen Film. Einen einzigen. Fertig.
Der hier.
Ja, genau.
Das ist er. Wenn man danach googelt, findet man ihn.
Ein Kilmer.
Ja, und das Schlimme soll ja gewesen sein, Kilmer war ja zu dem Zeitpunkt wirklich überaus schwierig. Ja,
Das war seine berühmte Zeit.
Das war die Dr. Moreau-Zeit. Und da muss wohl einiges von Marlon Brando an ihm abgefärbt haben. Für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, worüber wir jetzt hier gerade reden. Es gibt einen Film, der heißt DNA, die Insel des Dr. Moreau, basiert auf einem Romanklassiker und war ein Jugendtraum von einem Regisseur namens Richard Stanley. Mhm. Richard Stanley hatte zuvor zwei Filme gemacht, Mark 13. Und Das Devil. Und die waren halt unter Genre-Fans tatsächlich sehr beliebt, weil sie halt schon mal ein bisschen was anderes gemacht haben und einfach auch eine andere Ästhetik an den Tag gelegt haben. Und der sollte dann sein Jugendprojekt endlich, sein Traumprojekt verwirklichen können, die Insel des Dr. Moreau, was von Anfang an unter keinem guten Stern stand und was halt durch Marlon Brando und auch Val Kilmer deutlich erschwert worden ist, nämlich Val Kilmer hat irgendwann dafür gesorgt, dass Richard Stanley gefeuert wird und durch John Frankenheimer ersetzt wird. Was diesen Mann tatsächlich ins Exil getrieben hat. Auf der Insel, auf der sie gedreht haben, ist der dann verschollen. Keiner wusste, wo der ist.
20. Jahre, ne?
Und keiner hat irgendwie geahnt, also keiner hatte irgendwie Dunst, wo der ist. Dabei ist der einfach dann losgewandert. Der hat sich dann seinen Rucksack genommen und ist einfach in diese Insel reingelaufen, hat bei irgendeinem Schamanen oder irgendeinem Urvolk gelebt.
Eine gute Story für
mich. Und hat sich dann, es gibt eine Dokumentation, die kann man sich auf archives.org angucken. Und hat sich dann aber wieder heimlich auf die Dreharbeiten gesneakt. Da gibt's ja so Tierwesen. bei die Insel des Dr. Moreau. Und er hat dann halt irgendwie, Schauspieler haben halt mit ihm Kontakt aufgenommen oder Crewmitglieder. Und dann hat er irgendwann eine Maske von einem dieser Tierwesen gekriegt und ist dann halt ans Set geschlichen, ist den ganzen Tag als so ein Hundewesen rumgelaufen, bei 40 Grad in der Hitze und so, hat seine Maske auch nie abgezogen und ist tatsächlich im finalen Film gelandet, weil er halt dann irgendwann in eine Szene reingepackt worden ist, Alter, als Statist. Ja, und sollte dann halt da mitspielen und stand halt die ganze Zeit da rum und hat halt mitgemacht. Und ist jetzt inoffiziell in diesem Film drin enthalten. Und also, Val Kilmer und wie halt auch Marlon Brando, die müssen beide so eine brutale Ego-Nummer gefahren haben. Und die hat Val Kilmer halt dann auch nicht bei anderen Filmen abgelegt, sondern weitergemacht. So dass Joel Schumacher heute offiziell sagt, für mich war das ein Psychopath.
Man kann unglaublich viel nachlesen zu Val Kilmers düsterer Zeit. Ich wollte es euch die ganze Zeit schicken, obwohl doch Ich zeig dir es einfach hier. Das ist mein Lieblingsbild von Val Kilmer und Batman. Und zwar hat er wie eine Ballerina, hat er so die Beine voneinander verschränkt und macht noch so die Arme hoch zu so einem Yoga-Move und hat dann so, er macht's halt, weil er diesen komischen Anzug hat, ne? Aber
meinst die?
Also weil die der mit das Cape so sich um ihn rum, aber sieht die, so scheiße aus.
Die Ballerina, oder?
Ballerina.
Ja, die haben halt Rosen sein und er könnte über Kevin Spacey hängen.
Also. Die haben halt die Expressionismus-Schraube richtig auf 15 gedreht und auf Val Kilmer hat halt echt da, also man hat sich ja kaum mehr irgendwie an irgendwelche Vorlagen sozusagen gehalten, noch an Stile. Das Kostüm wurde dann ja auch, das hat dann ja während des Films irgendwann ein Upgrade bekommen und das sah dann.
Nee, das war erst im zweiten.
Die Nippel waren im zweiten.
Nein. Oh, jetzt werden wir direkt mit dem Mythos aufräumen.
Wirklich?
Ja, liebe Leute, die alle auf Batman und Robin schimpfen wegen der Bat-Nippel. Nein, die waren schon an Val Kilmer dran. Ja. Die sieht man einmal sehr präsent, als er sich auf dem Dach mit Gordon trifft und dann, glaube ich, da hier Nicole Kidman als brünftige Reporterin auftaucht, die eigentlich die ganze Zeit nichts anderes will, als mit ihm in die Kiste zu hüpfen. Ja. Da hat der schon Bat-Nippel dran.
Man kann suchen, Val Kilmer Bat-Nipples und man findet genau das, was du gesagt hast.
Ja. Und da war Clooney die Arschbacken präsent.
Das zweite Kostüm war dann halt schon wesentlich mehr so Richtung Actionfigur und was man sich in den 90ern unter futuristischen Kampfanzügen vorgestellt hat. Also es war halt auch schon nicht mehr, es war halt alles komplett drüber und also man hat den kompletten...
Dieser Film ist für mich einfach der Inbegriff von verschwendetem Potenzial. Also, ist mal, Batman und Robin macht's halt auch nicht besser mit, ey, wir haben Arnold Schwarzenegger, wen könnt ihr spielen? Wie wär's mit dem bleichen Wissenschaftler? Aber wir haben Bane im Film. Nein, Arnold Schwarzenegger spielt den bleichen, dünnen Wissenschaftler.
Ja,
also, allein die Überlegung ist schon absolut
schwierig. Ich nehme doch auch mal eine Charakterrolle.
Wen hast du hier? Du hast hier einen Jim Carrey. Du hast hier einen, sag schnell,
Tommy Lee Jones.
Ja. Und du weißt nichts, mit denen anzufangen, sondern sagst ihnen, die kommt erst später.
Die ist erst
im nächsten Teil.
Ach so, Entschuldigung, genau. Mein Fehler.
Macht nichts, ich glaube, alle bringen diese Filme durcheinander. Und denen sagst du halt einfach, ey, Jim Carrey, mach die Maske auf Koks und hier du da mit dem halben Gesicht.
Du machst den Joker nur ein bisschen übertrieben.
Genau, du machst einfach Joker. Joker passt. Du bist ja schon bunt angemalt, dann machst du einfach einen Joker. Und du sitzt davor und denkst dir, ey...
Ja, und Tommy Lee Jones muss auch echt ein Arschloch gewesen sein.
Mhm. Ne? Meinst du das Gespräch mit Jim Carrey, was vor einige Zeit gewandert ist?
Ja, was? Wo? Will ich hören?
Also die waren wohl auch vorher zusammen essen und da hat Tommy Lee Jones gesagt, ey, pass auf, ich mag dich nicht.
Der Wortlaut ist, dass ich hab's mir gemerkt, weil es so abstrus klingt. Jim Carrey wollte sich Tipps holen, weil, ey, Tommy Lee Jones, großer Schauspieler und so weiter. Ne? Und Tommy Lee Jones hat Jim Carrey gesagt, I don't sanction this buffoonery. Ich sanktioniere nicht deinen Schabernack.
Das muss man sagen, dass der ja auch, ich meine, wird ja auch immer porträtiert als einfach jemand, der keinen Spaß versteht. Insofern finde ich das schon fast wieder okay.
Er ist eigentlich Agent K in real life.
So wie du es beschrieben hast, passt es? So wie du es beschrieben hast, dachte ich, was ein Arschloch. Es ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ich finde es krass, dass diese Schauspieler dann immer so schwierig sind. Ich höre das unglaublich ungern im Nachhinein. Ja. Auch Val Kilmer und so. Ich liebe diese Leute und dann fällt es so schwer, irgendwie also das
Schumacher,
zu akzeptieren.
Schumacher hat in einem Interview wirklich auch nochmal offen gesagt, nein, ich habe gesagt, er ist ein Arschloch. He's an asshole. Tommy Lee Jones is an asshole. Das sind Originalworte von Dings. Und er wollte auch nicht mit ihm zusammenarbeiten. Er sagt halt nur, was halt bei Tommy Lee Jones insofern halt geil war oder immer halt fantastisch war, da war es egal, er musste nicht drauf achten, in welchem Zustand ein Tommy Lee Jones ist. Sobald die Kamera an ist und sobald er funktioniert der. Der liefert halt ab.
Deswegen sind die ja oft, sag ich mal, werden die so gepudert und sind dann in Verdacht, irgendwann arrogant zu werden, weil sie halt einfach wissen, ich liefere ab so. Also ich kann das. Mhm. Und das führt dann halt oft, glaube ich, dazu, dass die Leute ein bisschen arrogant werden. Plus das Hollywood, du kannst dir das erlauben. Du siehst Marlon Brando und denkst, wenn der sich so, also kann ich aber auch ein bisschen, dann mache ich mal ein Zehntel Marlon Brando. Mal gucken, wie das kommt.
Ich trage mal diesen Tag keine Hose auf dem Set.
Ja, mal gucken.
Das war einfach bei Dr. Moreau. Er ist nicht aufgestanden, weil er keine Hose anziehen wollte.
Tage kenne ich.
So geil.
Deshalb ist es auch ein Podcast und kein Video.
Ein Glück.
Ja, aber es ist halt alles so ein bisschen...
Aber trotzdem auch, ne? Ich meine mal ehrlich.
Alvin hat schon recht gehabt, es verschwendet das Potenzial.
Ich weiß auch nicht, was Schumacher denen da gesagt hat, ne? Oder was er denen auch vielleicht gegeben hat. Weil egal, was Tommy Lee Jones in dem Film genommen hat, Jim Carrey hat auf jeden Fall das Doppelte davon gehabt.
Mhm.
So, und legt halt so... Ich meine, bei ihm passt, bei Tommy Lee Jones finde ich es einfach sowas von daneben.
Ja, aber Joel Schumacher muss ja auch vorher das Skript irgendwie mal gelesen haben und gesagt, so, das ist vielleicht ein bisschen viel. Wir kommen gerade von der Dunkelheit in Person und jetzt.
Ich glaube, das war Schumacher vollkommen wumpe.
Meinst du, nur auf den Check geguckt, gesagt, ich drehe die Scheiße ab, also, Hauptsache Batman steht bei mir im Lebenslauf.
Ja, vielleicht muss er sich damit abgrenzen, vielleicht willst du eben, wenn zwei so gute Filme vorher waren und so viele gute Darsteller,
als Anhängsel sein,
du hast einen neuen Batman. Also ich kann schon verstehen, dass man den Impuls hat zu sagen, so, ich setze da meine eigene Duftmarke und dann gibt's ja erstmal nur die Möglichkeit, alles anders zu machen. Und das haben sie ja gemacht, aber ja, es ist halt nicht gelungen. Also, ich glaube, es wurde ja vor allen Dingen auch nicht besser. Es hätte mit dem nächsten Batman ja auch noch besser werden können. Da kommen wir ja gleich
also dazu. Also Schumacher sagt, also es gibt so ein wundervolles Interview in Vulture, das müsst ihr euch mal durchlesen, weil da halt Schumacher sehr viel von seiner Karriere, von seiner Drogen, von seinen Drogenexzessen und halt vom Set und so erzählt. Und der sagt halt auch, Batman Forever ist eigentlich der billigste Batman-Film, der jemals gemacht worden ist. Die haben da alle nicht wirklich viel Kohle kassiert. Selbst ein Val Kilmer nicht. Die einzigen, die da wirklich mit einem dicken Paycheck rausgegangen sind, sind Tommy Lee Jones. Hatte gerade einen Oscar gewonnen. Mhm. Und Jim Carrey hat halt gerade Ace Ventura. Ja, und die waren halt zu dem Zeitpunkt echt große Stars. Die haben Kohle gekriegt. Keine Nicole Kidman, kein Val Kilmer, kein Joe Schumacher, niemand. Nur die beiden.
Ja gut, aber wenn du an den Film denkst, dann denkst du auch an die beiden vor allem und eben an keinen anderen.
Und halt, wie billig der Scheißfilm aussieht.
Und ja, aber gefühlt, also der Film wirkt auch so ein bisschen, als wenn da wieder nach eben dem Returns, wo Burton ja gesagt hat, ich will die komplette Kontrolle haben und die auch genutzt hat, indem er gesagt hat, okay, den Plan, den wir noch bei dem ersten Batman-Film haben, den skippe ich. So, mir ist Two-Face egal, mir ist Harvey Dent egal, stattdessen mache ich Max Schreck, weil das sollte eigentlich ursprünglich die Figur von Harvey Dent sein. Ich will den Pinguin haben und ich scheiß vor allem auf Robin. Ich will keinen Robin, der wird nicht funktionieren.
Der Dritte hat auch auf Robin
geschossen. Und dann hat halt Herr Schumacher das Ding bekommen und dann haben wahrscheinlich Herr Warner gesagt, okay, wir wollen jetzt aber auch Robin, wir wollen ein paar Farben, wir wollen McDonald's-Spielzeug.
Das aber ist nicht eventuell Robin schon wirklich das Kernproblem, dass man sich da, weil irgendwie ändert das nicht die komplette Dynamik?
Also, allein wie zu alt. Genau, allein wie er eingeführt wird in dieser Zirkusmanege und halt viel zu alt ist und dann aber von bei Batman aufgenommen wird, weil sonst die Familienfürsorge irgendwo ihn cashen würde, aber Motorrad fahren kann, wo
echt?
Man so
dann Junge, Alter, such dir einen Job, Alter, und hol dir eine Wohnung.
Ich häng doch nicht jetzt hier bei Batman.
Ach so, kannst du sagen, er hat den Absprung nicht geschafft. Wie alt ist denn der Junge
da, bitte? Ist das korrekt? Von den Flying Craisons hat den Absprung nicht geschafft.
Vor allem, wie er alles im Parkour laufen muss, wie er keine Treppe runtergehen kann, um nicht drei Schrauben zu machen.
Das war cool damals. So wollte man in den 90ern sein, mit Motorrad und mir ist alles egal.
Ja, aber trotzdem, schon in dem ersten, in dem Forever, haftet den beiden eine Homoerotik an. Ja. Die haben sie halt im zweiten noch verstärkt.
Ja, aber Joel Schumacher hat es in Kauf genommen. Sagen
ich glaube, es ist eher so eine Bromance, wie man auf How I Met Your Mother mit Barney Stinson, also vor allem im zweiten, ist es mit so eine Bromance. Ja. Also wirklich so ein Schwanzvergleich. Ja, auch total. Eine gewisse Homoerotik, aber vor allem so eine Yeah, Dude, Bro, geil, abklatschen, High Five.
Ja gut, da waren sie ja schon etabliert. In dem Film müssen sie sich ja erst noch kennenlernen. Und ich meine, Robin taucht ja auch relativ spät im Film auf. Muss man ja auch mal sagen.
Es taucht alles relativ spät im Film auf.
Ich habe diese ganze Struktur von Batman Forever, ich hab's nicht verstanden. Du sitzt da eine Stunde in diesem Film drin und du hast noch keine Handlung.
Und die wissen ja nicht mal, wie man den Film zu Ende bringt. Ja. In der letzten Szene lässt man einfach die beiden Leute auf die Kamera zulaufen.
und die Ohren wackeln. Das ist so erbärmlich, Alter. Ja, die Ohren von dem Kostüm wackeln.
Der Erfolg wurde doch nochmal wiederholt, weil es so erfolgreich war. Ja. Und noch eine Person mehr dazu gepackt, weil mehr ist immer besser.
Ja. Man muss aber auch sagen, wenn man rein aufs Einspielergebnis geguckt hat, der war wieder erfolgreicher. Ja. Ja, also er hat zwar wieder auch mehr gekostet, $100 Millionen Budget, das ist schon sehr ordentlich für die damalige Zeit, aber hat auch knapp 330, $340 Millionen weltweit eingespielt, also muss das zumindest das Signal gegeben haben, hey, wir sind schon irgendwie auf dem richtigen Weg und von McDonald's gab es auch das Spielzeug.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine relativ große Zielgruppe war, die diesen Film halt auch gut fand zu der Zeit.
Ich glaube es auch. Alle, die in Mortal Kombat vorher waren.
Ich muss sagen, alle, die es halt nicht besser wissen und halt noch ein gewisses Alter haben.
Ich habe den ja im Kino nicht gesehen. Ne? Das habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich habe den im Kino Batman Forever nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwas muss mich innerlich abgeschreckt haben oder zurückgehalten haben oder so. Ich weiß nicht. Ich habe den erst Jahre später gesehen. Und jetzt halt gerade nochmal mit Alvin zusammen. Und allein schon, wenn ich mir vorstelle, ich hätte im Kino gesessen und ich sehe diese billigen 90er-Jahre-Grafik-Titel, die da über die Leinwand so nach zur Seite weggeschoben werden. So als möchte gern Superman-Version oder Superman-Version, die aber halt null wirkt. Das sah alles so katastrophal aus. Und dann dieses billige Grafiklogo von Batman so. Ich wäre direkt wieder rausgegangen aus dem Kino. Wirklich, ich wäre wieder rausgegangen. Das ist null das, was ich mir da vorgestellt habe. Du kommst von Batman Returns, den ich absolut für seine Konsequenz in seiner Stilsicherheit liebe, so, ja. Und dann kriegst du hier dieses knallbunte Ding, wo er diesen komischen Tank da am Anfang aus dem Haus zieht, der dann wieder genau in die gleiche Kuhle und in das gleiche Loch reinfällt, nachdem er runtergelassen wird. Nee, nein, das ist einfach faul und scheiße von Sekunde eins an. Nee, ey, wirklich.
Ja, aber es wird noch besser.
Ja, aber, und das ist das, was ich gesagt habe, oder was ich halt jetzt schon auch auf Twitter irgendwie gesagt habe. Ich finde, das ist, hätte ich das damals gesehen, ein Batman und Robin, den hätte ich nicht mehr so schlecht gefunden nach Batman Forever, weil Batman Forever ist einfach ein zu krasser Sprung von Batman Returns als ein Batman und Robin auf Batman Forever. Also, du hast einen Batman Forever, der ist katastrophal, und du kriegst einen Batman und Robin, und der ist halt ja, auch katastrophal, aber vielleicht jetzt höchstens eine Nummer größer. Ja,
es war, jetzt ist auch egal.
Ja, genau, jetzt ist auch egal so, ja. Der vorige Film, ich habe schon keine Erwartungen mehr gehabt. Was soll ich für Erwartungen an Batman und Robin stellen? Aber ich komme von Batman Returns und sehe dann Batman Forever und krieg dann den knallbunten Klumpbatsch dahin gehauen. So, nein, tut mir leid, ey, das ist wesentlich schlimmer. Das ist ein Tritt in die Eier, auf jeden Fall.
Ich hatte mich nach Forever, was war Moment? War Batman Robin war vorher, ne? Welcher war jetzt? Von den Namen her weiß ich
nicht. Forever ist der erste.
Forever war der erste, Batman Robin war der zweite. Ich weiß noch, dass ich mich auf den zweiten dann zumindest so gefreut habe, dass ich dachte, naja gut, der letzte war halt nicht so geil, aber sie haben es sicher irgendwie selbst gemerkt. So.
Mhm. Wie gut der war, haben sie gemerkt. So.
Ja, wie gesagt, ich meine, die haben gesagt, ja, ist doch geil, hat doch voll gut funktioniert, machen wir genauso und nur noch mehr. Aber was die für einen Schaden angerichtet haben eigentlich, ne? Die Reihe, wir kommen ja gleich dazu, war ja dann noch erstmal tot.
Ey, der einzige positive Aspekt, den ich Batman Forever tatsächlich gebe, ist der Plan von Riddler mit seinem Device auf jedem Fernseher, das die Gehirnwellen oder sonst irgendwas absaugt, so,
ja,
ne? Das ist tatsächlich schon relativ weit gedacht, wenn man sich heute mal Alexa und all den ganzen Scheiß anguckt, so, ja. Aber ansonsten
auch. Darf ich kurz mal, wir spoilern ja hier auch, ne?
Ja,
der Riddler sammelt doch am Ende diese ganzen Gedanken in seinem Kopf. Und das ist doch irgendwie, sein Plan schlägt doch einfach nur fehl, oder? Oder macht, oder sabotiert Batman irgendwas, dass er am Ende kaputt geht, weil er.
Ja, er lässt ja dieses Ding explodieren und dann geht er der komplette Strahl ungefiltert.
Okay, und weil es ungefiltert ist,
ne? Das verbiegt sich ja so sein Kopf, ne?
Weil ich fand's irgendwie zu viel. Ja, genau. Ja, und das hätte ich aber eigentlich geil gefunden, wenn man sich das gespart hätte, dass Batman da wirklich was manipuliert, sondern dass einfach sein Plan einfach nicht aufgeht und er merkt und er halt zu spät merkt, das ist viel zu viel, ich krieg das gar nicht hin, weil das irgendwie dazu passen würde zu dieser Figur, die irgendwie so übertrieben ist. Naja, wollte ich nur mal sagen.
Ey, das Coolste, was ich dem Film angerechnet ist, dass halt der Riddler halt dadurch erfährt, dass Bruce Wayne Batman ist und er dann ja sogar noch in die Betthöhle geht und alles zerstört.
Alles kaputt macht, ne?
Wo bis auf das größte Ding, nämlich den Batwing, der da steht, den lässt er heile.
Ja klar, so, der muss ja noch zum Einsatz kommen.
Genau.
Das Spielzeug muss ja noch einmal präsentiert werden, ja. Aber ja, nee.
Ja, aber was er dem Riddler danach aber auch antut, wo ich ja sagen muss, so Jim Carrey, wie er da auftaucht, so als verrückter Typ mit den roten Haaren und alles so, das Haus, da dachte ich schon, ja, das ist schon, also zumindest dem modernen Riddler, das geht schon stark in die Richtung. Und dann hat er ja diese Puppe, die ja oder nein sagt, die dieses grüne Kostüm hat mit dem Zylinder. Und ich denke mir, ja, okay, aber warte, das sah doch irgendwie anders aus. Und dann sein erster Auftritt ist ja wirklich noch mit diesem grünen Sakko und dem Hut. Und ich denke mir, ja, okay, ich verstehe nicht, warum du die Haare geschoren hast und jetzt wie H.P. Baxter aussieht, aber so von den Klamotten her geht's und es wird von Minute zu Minute schlimmer.
Am
und
Ende hat er dieses fleischfarbene, hautenge Kostüm an mit den Glitzerfragezeichen.
Mit diesem komischen, dieser Frisur wie bei Zoolander, der eine Typ.
Ja, genau.
Für wen sollte das gedacht sein? Das können die doch nicht ernsthaft mit dem Willen irgendwie an den Start bringen, zu sagen, oh ja, da fahren die Comic-Fans bestimmt voll drauf
ab. Ich sag ja, es ist bestimmt, ich versteh's nicht, aber Kinder finden es bestimmt gut.
Die Entwicklung des Riddlers in Form der Verkleidung, was natürlich Quatsch ist, oder auch du kannst vielleicht mehr Merch verkaufen.
Ah, unterschiedliche Puppen.
Ah. Zumindest haben die sicherlich nicht
sowieso. Du darfst doch nicht vergessen, dass zu der Zeit ja auch das Internet gar nicht so ein Thema war. Das heißt diese Nerd-Community, wie es sie heute gibt, die hat ja damals gar nicht bestanden. Du hast die ja höchstens auf einer Comic-Con irgendwo gehabt, wo die Leute sagen, oh ja, wir freuen uns auf den Film und dann reden wir darüber. Aber es gab ja zu der Zeit irgendwie 95 noch gar nicht so diese Forenkultur, meiner Meinung nach, die so groß ist, dass
kein Sprachrohr, kein Feedback.
Genau, richtig. So, die Fans konnten ja gar nicht ihre Kritik Ausdruck bringen, dass sie sagen, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, sondern entweder sind sie reingegangen und haben danach vielleicht irgendwo einen Leserbrief geschrieben, wobei das für Nerds wahrscheinlich auch schon hart war, einen Brief zu schreiben an eine öffentliche Zeitung vielleicht. Aber die haben dann auf der Comic-Con sich wahrscheinlich genommen und gesagt, nö, fand ich scheiße. So, und
aber wann war der? 95?
95 war der, ja.
Stargate war 94, ne?
Stargate war kurz davor, ja.
Stargate war der erste Film mit einer eigenen Homepage, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Space Jam, glaube ich, war das, oder?
Ich meine Stargate.
War Stargate?
Ja, ich glaube, es war Stargate.
Space Jam ist die noch online ist, die älteste. Stargate war das mit der ersten, du hast recht.
You are right. Bald reaktivieren, wenn der zweite kommt.
Ich weiß nicht, also es muss doch auch schon eine Möglichkeit gegeben haben, zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber nicht in dieser Masse. Wie, ja, also du hast
das Gästebuch noch.
Ich wollte sagen, guckt ihr heute, im besten Beispiel, vor ein paar Tagen kommt irgendwie kommt ein Set-Video von Batman, wie der Stuntman in einem Stuntkostüm auf dem Motorrad ist und alle gehen schon wieder Riot, weil die sagen, das ist so und so sieht das Kostüm. Und denkst du, so, ja, Alter, da ist ein Typ auf dem Motorrad. Ja. Natürlich, er muss wohl einen Helm tragen, dass das Kostüm dicker gepanzert ist, weil der sich in dem Video schon aufs Maul legt. Da sitzt natürlich nicht Robert Pattinson in dem Close-Up-Digitalkostüm auf dem Motorrad und macht dann Wheelie, Alter, sondern ja, das ist
Quatsch. Schau dir doch einmal hier das Cape an und alles und die Hood.
Ja, und da merkst du so, also das, was heute dieses komplette Reinschießen und jeder ist Regisseur, das hattest du ja damals.
Ja, denk mal, aber also dieses was, heute und Reinschießen. Was das ausgelöst hat. Ja, aber ich glaube auch mittlerweile, ich kann mir nicht, ich meine, die sind doch nicht blöd. Die sehen doch alle, was passiert ist, wenn jetzt hier der Sonic-Trailer da irgendwie in einem beschissenen Design hochgeladen wird oder wenn irgendwelche ersten Kostüm-Dinger irgendwo auftauchen oder sonst irgendwas. Die wissen doch auch, dass das ein Mittel der Aufmerksamkeit ist. Und guck mal.
Ja, aber damals war das vollkommen egal. Die Leute, die haben den Film gemacht und die Leute haben einen Trailer gesehen, der vielleicht geil geschnitten war und dann sind die Leute ins Kino gegangen. Sie haben sich vorher nicht über Sets und Schauspieler so krass ausgetauscht. Die sind reingegangen, haben ihre Kinotickets bezahlt und dann war es egal, wie sie den Film eigentlich fanden.
Vor allem, wenn der Film davor auch noch geil war.
Ja,
aber es gab keinen Grund, da nicht reinzugehen.
Genau.
Ich glaube aber auch, dass in dem Fall bei Schumacher und vielleicht auch bei den anderen, was man so hört jetzt so, dass da auch kein großer Respekt einfach vor der Vorlage bestand. Also so wie ich es mir noch so erinnere, war das damals halt, das ist Comic-Quatsch, so, da können wir machen, was wir wollen, das ist am Ende egal, die feiern's solange der irgendwie seinen Anzug trägt. Dass es nicht so ist, hat man dann erst festgestellt, ne, 10 Jahre später, als diese ganze Cancel-Culture oder was auch immer Kommentarkultur jetzt irgendwie da ist. Und insofern hat sich das für uns ja eigentlich für den Nerd, für den Fan deutlich verbessert, weil einfach auf uns gehört wird. Aber früher war das einfach scheißegal. Ja. Wenn ich an so viele, wie viel Filmen von Büchern, welche Freiheit man sich da immer nimmt und was man teilweise umschreibt und so.
Aber Ende. Das Traurige ist ja, wir waren ja an dem Punkt. Also wir hatten ja mit Batman Returns, hatten wir ja etwas, was die Vorlage wirklich eher versteht.
Das war wegen
versteht.
Tim Burton vielleicht.
Genau, weil einfach, Tim Burton halt ein Fan war. Ja. So, und dann hast du aber im nächsten Film schon auf einmal sofort die Abkehr. Du hast halt diesen Peak erreicht und dann geht steil nach unten, wo man sich halt echt fragt, okay, wie konnte das passieren? Also,
aber du musst halt auch sagen, dass, also, natürlich ist es doof, aber gerade die beiden Schumacher-Filme waren natürlich auch in einer Zeit, wo der Comic-Film, sozusagen die Comic-Verfilmung noch gar keinen so großen Platz im Blockbuster-Kino eingenommen hat. Du hattest im gleichen Jahr kam, glaube ich, Judge Dredd kam raus, was halt auch eher so Stallone als Judge Dredd.
War Stallone und war so ein bisschen, Spawn auch 95?
Nee, ich glaube hier Darkman oder so kam raus.
Oh, Sam Raimi.
Ja, Darkman ist aber super.
Der ist super.
Ja. Aber diese Schumacher-Filme, auch wenn wir jetzt über Batman und Robin reden, was du ja sagst, danach war das Franchise tot, hat natürlich dann auch dafür gesorgt, dass wir dann Anfang 2000er mit Blade und mit X-Men sozusagen eine Renaissance des Superhelden-Kinos bekommen haben. Weil ich glaube, wären die beiden letzten Batman-Filme nicht so scheiße gewesen, wären die danach kommenden Filme halt auch nicht so gut gewesen, indem sich Marvel gesagt hat, okay, da wurde drauf geschissen, man hat sich die Freiheiten genommen, hat nicht funktioniert. Schauen wir mal lieber, wie die wirklich sind, die Comics, und orientieren uns ein bisschen mehr daran und machen Blade halt eben relativ düster und orientieren uns dann daran an der Vorlage.
Ja, bis sie sich wieder zurückgetraut haben, also wir sprechen ja gleich nochmal über Batman und Robin, hat es ja bis 2006 dann gedauert und da musste man erstmal erfolgreiche X-Men-Filme und andere dann als Vorlage nehmen, bevor man überhaupt nochmal einen Batman-Film ins Kino bringt.
Das ist ja auch bei Batman wie bei Star Wars und allen anderen Sachen, die so ein großes Expanded Universe haben. Du kannst als Regisseur einfach sagen, ey geil, ich habe hier diese riesen Sachen, ich nehme da was raus, da was raus, da was raus. Die Leute werden es am Ende dann ja gut finden, wenn ich damit, sage ich mal, gut umgehe mit dem Material und mit den Plots oder den Charakteren. Also man hat aber ein unglaublich großes, eine Bandbreite an Möglichkeiten, weil es alles schon mal irgendwo gab. Es gibt auch einen zeitreisenden Batman, wer es unbedingt will. Also es ist halt irgendwie für jeden was da. Man muss es halt nur, finde ich, sich eben erarbeiten. Und ja, das machen die wenigsten, die wollen dann lieber, nein, das ist Kram, Kinderkram. Die haben falsche Vorstellungen, machen dann lieber ihren eigenen.
Wann war Returns, in welchem Jahr?
92 war Returns.
92. Also, ich sträub mich dagegen, das jetzt zu sagen, aber ich sag's es trotzdem. Ist Batman auf. Forever so gesehen dann der Force Awakens für die Batman-Filme? Wollte man wirklich auf Biegen und Brechen eine neue Klientel erreichen?
Nee, ich würde eher sagen, es ist Phantom Menace.
Ja.
Phantom Menace?
Für dich, das ist der erste Vergleich.
Ja, etwas, was den Kern der Serie aber nicht wirklich verstanden hat, aber sie trotzdem versucht hat, fortzusetzen, im guten Glauben, dass das vielleicht der Kern
ist. Ich würde Batman Begins ist Force Awakens.
Mhm. Ja. Aber da, ja. Du kannst nicht Dark Knight mit Last Jedi gleichsetzen, das geht nicht.
Nee, pass auf, weil Batman Begins setzt ja die Uhren wieder auf Null. Das macht ja weder Forever noch Batman und Robin. Die arbeiten sich ja nicht nochmal daran ab.
Ja, wenn es danach geht, bei Null anzufangen, dann wäre es halt Phantom Menace, weil es da an einem neuen Punkt sozusagen beginnt.
Aber das meine ich ja. Die setzen das ja nicht auf Null. Die sagen ja einfach nur, ey, wir wollen wieder neue Leute ins Kino kriegen. Der Batman-Film, der war zu erwachsen und zu düster. Deswegen machen wir jetzt einfach mal ein Stück, also wir bauen auf dem, was wir haben,
vielleicht
auf.
Funktioniert auch keiner deiner.
Okay. Ja, also,
hast du sehr schön gesagt.
Ja, aber also es sind natürlich Fortsetzungen, aber die einzige Konstante in diesem Film ist Alfred, der halt vom selben Schauspieler. Ja,
Commissioner Gordon auch.
Stimmt, der fette Commissioner, der überhaupt keine Rolle spielt und nur da ist und irgendwie scheinbar hungrig ist oder einen Burger im Mund hat. Irgendwie habe ich ein Bild von ihm essend als einziges im Kopf. Alfred ist der einzig Tapfere, also ich glaube, dem Mann gebührt eine Medaille, der ist, glaube ich, mittlerweile verstorben.
Oder? Michael Go, ja.
Ansonsten hast du doch, also diese Filme sind so random. Ich sage ja, da siehst du, okay, da steckt ein Plan hinter. Man hatte was versucht und es ist so hart in die Binsen gegangen. Vielleicht schon so Foreshadowing, was der DC später mit seinem DCU versucht.
Aber es ist ja nicht in die Binsen gegangen. Das muss man ja dazu sagen.
Forever war
einer der erfolgreichsten Batman-Filme überhaupt.
Natürlich, aber ich sage, ich würde vermuten, er war es halt vor allen Dingen, weil halt eben der davor so gut war und Werbung gemacht hat, wie wir vorhin gemacht haben. Wie viel konntest du dich über Filme vorher informieren?
Die Leute sind reingegangen. Vor allem der Cast war ja auch gut. Ein Val Kilmer, ein Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman.
War der super. Und das Ding ist aber, was ich meine mit in die Binsen gegangen, halt, dass deren Planung nicht funktioniert hat. Weil sie ab dem ersten Batman-Film hatten die einen Plan für 3-4 Filme. So, aber dieser Plan ist schon mit Teil 2 gescheitert, weil Tim Burton gesagt hat, nee, ich scheiß auf die ganzen Figuren, ich will kein Harvey Dent, ich mach mein eigenes Ding. Und mit hier den Hauptdarsteller, den Batman, haben sie gerade so noch bekommen. Aber selbst Burton wollte ja den zweiten nicht machen. Im dritten Teil haben sie dann keinen Batman mehr, haben dann diese alte Geschichte wieder hervorgekramt, gesagt, ja, warte, wir hatten noch mal Two-Face. Ja, komm, wir machen einfach noch mal Two-Face. Aber wir werden 9 besetzen.
Das ist eine Idee, war eigentlich, der hieß auch schon in Batman Forever. Wurde der da als Two-Face eingeführt oder hieß der auch, weil du siehst ja den Unfall, glaube ich, gar nicht.
Du siehst den Unfall. Du siehst einmal eine TV-Aufnahme von dem Säureanschlag im Gerichtssaal.
Aber kurz als Nachrichtenclip mal.
Ja, genau. Das ist auch mega lächerlich.
Weil das ist ja natürlich dann der erste Bruch, weil wenn es auch Harvey Dent ist, ist es ja eben so gesehen nicht mehr die gleiche Figur wie aus dem ersten
Band. Genau, es ist halt nicht die gleiche Figur, es ist nicht die gleiche Welt, es ist halt irgendwo eine Art Fortsetzung, aber eigentlich auch ein Soft-Reboot. Und
so ein bisschen wie Incredible Hulk zu Hulk. So.
Ja, genau. Mhm. Und der nächste macht es ja auch nicht besser, indem er halt, okay, der behält den Robin. Große Glanzleistung.
Den Vergleich nehme ich. Dann ist Batman Forever der Incredible Hulk zu Hulk.
Ja.
Okay, ja.
Aber ja, George Clooney ist halt auch wieder neu. Die Welt ist halt irgendwie nochmal anders. Alles ist noch dümmer. Ja.
Und da übrigens, also ich habe nochmal kurz nachgeschaut.
Das Gefühl, wir reden schon viel zu viel über diese Scheiße.
Ja, aber das ist irgendwie auch
nicht. Ja, aber wann kann man sich endlich mal nochmal auslassen?
Anonyme Alkoholiker, das ist eine Therapiegruppe. Es muss einmal raus und angesprochen werden. Ich habe nochmal The Saint angesprochen. Der hat hat tatsächlich bei Batman und Robin nochmal eine Rolle gespielt, weil da konnte Val Kilmer nicht mitmachen, weil er The Saint eben dann nochmal drehen musste. Also essentiell waren so Scheduling-Konflikte in offizieller Hinsicht. Ja. Na, was sie hinter den Kulissen gemauschelt haben oder nicht, kann man natürlich gucken. Aber es war der mit kurzlebigste Batman natürlich, dann innerhalb von 2 Jahren sofort dann ersetzt. Viel haben sie ja übernommen, später bei Batman und Robin. Du hast den gleichen Robin gehabt, ne? Der gleiche Alfred, haben wir schon erwähnt, und Commissioner Gordon anscheinend auch. So, alle Dämme sind gebrochen. Also die 2 großen Bösewichte, Uma Thurman und Arnold Schwarzenegger. It's ice to see you!
Die Zeit wird kommen, in der Gotham City den alles entscheidenden Kampf zwischen Gut und Böse erleben wird. Und der Tag ist da. Der Tag der Entscheidung. Arnold Schwarzenegger ist Mr. Freeze.
Ich lasse mich doch von euch nicht kalt stellen.
George Clooney ist Batman.
Gute Nacht. Hat dir deine Mutter nie gesagt, dass man nicht mit Waffen spielen darf?
Ich hasse es, wenn Leute während des Films quatschen.
Chris O'Donnell ist Robin.
Sag's mir und ich küsse dich.
Uma Thurman ist Poison Ivy.
Küss mich und ich sag's dir.
Superman weiß schon, warum er allein kämpft.
Und Alicia Silverstone ist Batgirl.
Tussis wie dich finde ich absolut zum Kotzen.
Ein tödlicher Cocktail aus Eis. Mit einem Spritzer Gift. Eine ultimative Herausforderung für unsere Helden in Schwarz. Ein Film von Joel Schumacher. Batman und Robin.
Unsere Wettervorhersage. Es wird eisig kalt.
3.
3? Wer war noch?
Bane. Der wird ja auch noch verfeuert, ganz furchtbar.
Ganz ja, vergessen auch noch, dass Bane, stimmt. Ach ja, mit den Schläuchen und den riesigen
Mundschlangen. Ja, jetzt wirklich, das ist absolut richtig.
Wir
das
haben so Mr. Universe und wir besetzen ihn ja mit dem bleichen, dünnen Typen. Also,
Es ist aber schon, also ich finde schon, das ist eine kreative Leistung, Arnold Schwarzenegger einfach dann komplett blau anzumalen, eine Glatze zu scheren und den nur Wortwitze machen
zu lassen. Ich muss tatsächlich sagen, er ist für mich das Highlight in dem Film. Ich finde,
er hat so viel Spaß.
Arnold Schwarzenegger.
Ja, klar.
Ja. Also, ich finde, die Art von Witz, also ist noch mit das, was am besten irgendwie funktioniert. Die Wortspiele sind natürlich auch noch so ein bisschen eine Selbstreferenz auf Arnis One-Liner, die er eigentlich in jedem Film hat und dass er dort eigentlich fast in jeder Szene diese One-Liner-Geschichte weiterführt. Ist halt witzig und die Story, also das muss man auch sagen, auch wenn es nicht mein Liebling, also Mr. Freeze interessiert mich jetzt nicht so, aber ist natürlich auch einer der Batman-Bösewichte mit einer der tragischsten Hintergrundgeschichten, der ja auch eigentlich nur noch nicht mal aus Selbstverliebtheit, sondern aus der Liebe zu seiner Frau sozusagen zum Bösewicht wird und alles daran versucht und dann durch einen Unfall eben zu Mr. Freeze wird, ist ja dann noch die interessanteste Figur an diesem Film. Also,
ja, nur ist
ja,
der Film.
Ich muss sagen, jetzt so wo wir ihn nochmal gesehen haben, muss ich auch sagen, da habe ich doch ein bisschen mehr Interesse für Uma Thurman entwickelt, für Poison Ivy, weil ich frage mich bis heute, seit wir den jetzt vor einer Woche gesehen haben, was der Schumacher überhaupt mit dieser ganzen, also mit all diesen Frauen in dem Film aussagen will. Also, ehrlich, wenn ich nicht wüsste, dass der Mann homosexuell ist, so, ja. Und dann eigentlich dem eine gewisse Toleranz zugestehe, so würde ich sagen, ey, das ist der absolut übelste Frauenhasser. Wenn man sich mal so gewisse Dialoge und Sätze und auch Entwicklungen in diesem Film anguckt, das ist, also ich verstehe es nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach ahnungslos und habe selbst ein falsches Weltbild, will ich auch nicht ausklammern. Aber ehrlich, was da teilweise für Sätze fallen und wie da mit den Figuren umgegangen wird und wenn sich auch die Frauen dann gegenseitig austauschen und auch Clooney, der bringt da Sätze mit einer solchen Verachtung.
Ja, vor allem nicht nur Frauenhasser, sondern auch wie da sind wir wieder bei der Darstellung von Batman und Bruce Wayne. Guckt euch diesen Film heute an. Wirklich mit heutigem Blick, du hältst sie an den Kopf, du packst sie an den Kopf, weil Batman bzw. Bruce Wayne einfach das größte Arschloch, wirklich. Er ist Donald Trump. So, er ist so hart Hardcore-Kapitalist, weil Poison Ivy das erste Aufeinandertreffen. Sie kommt ganz normal zu ihm als Bruce Wayne und fragt ihn, hey, was ist mit den Geldern für hier Umweltforschung und der Regenwald stirbt und sowas. Sie haben da Geld eingefroren. Ach, ja. Und er sagt zu ihr, nein, das ist nicht so wichtig. Genau, ich werde nie verzichten, Öl oder fossile Brennstoffe zu verbrennen, damit die Leute ja nicht frieren. Und du sitzt da und denkst, ja, Alter, das hat er
nicht. Das ist halt echt gesagt. Typisch Ende 90er tatsächlich, ne? So Macho-Gehabe.
Ja. Und nennt sie halt auch hysterische Feministin und später, wenn Batgirl auftaucht, da fragst du dich auch, okay, warum ist Batgirl hier? Weil Batgirl wirklich so inszeniert wird wie, okay, jetzt ist hier auch mal eine taffe Frau, die auch mal austeilen kann und sich alleine verteidigen kann, weil sie auch Robin die ganze Zeit alt aussehen lässt. Und Batmans erster Spruch war, glaube ich, zu ihr irgendwie.
Batgirl müsste nicht einfach Batwoman heißen.
Nee, müsste es nicht Bad Person heißen.
Oder Bad Person,
das ist nicht besonders emanzipiert, müsste es nicht Bad Person heißen.
Aber mit so einer Verachtung. Ja, also wirklich, also müsste nicht Bad Person oder Bad Woman zumindest, ja, sowas heißen, so von wegen, hey, hier, damit ihr habt da euren...
Nee,
euren,
Bad Human. Ich glaube, Bad Person oder Bad Human.
Oder Bad Human, ja, aber ich glaube, er sagt auch Bad Woman, weil er findet das Girl schon despektierlich so. Aber ey, das kommt so scheiße rüber. Es kommt wirklich so scheiße rüber. Ja, und halt das aber auch kurz nachdem, ja, das ist so alles im letzten Akt, Bad Girl ist in der Höhle und zieht ihr Kostüm an. Wir hatten schon zu Beginn des Films die Montage. Mhm. Bad Nibble, Bad Arsch, Batarangs, Bad Schritt und was weiß ich so. Ja. Wo du denkst, okay, soll progressiv sein, ne? Warum nicht? Die sind alle nach irgendwelchen griechischen Göttern irgendwie geformt. Alles klar, Schumacher, lebt dein Fetisch aus. Mir scheißegal. Dann aber hast du halt irgendwann gegen Ende des Films eine Montage, wo sich halt Batgirl anzieht. Und was macht der? Er zoomt von den Beinen hoch auf den Arsch. Sie dreht sich um, wieder ein Reißzoom auf ihre Brüste. Und ich denke so, okay, das war's mit der Progressivität so, ja. Was soll das, ja?
Ja, gut, du kannst natürlich jetzt sagen, gerade bei George Clooney, bei Montage, ne, du hast wirklich diesen Moment, wo er sich rumdreht und den Arsch nochmal präsentiert, mhm, in so einem wirklichen runden Licht.
Und so stolz.
Und so stolz, so voller. Ja, ja, I know what you want to see. Here it is.
Ja.
Und insofern ist es nur konsequent, auch wenn ich dir natürlich zustimme, aber beide Geschlechter werden scheiße behandelt. Und sind nur Sexobjekte.
Ja, ich weiß nicht, ob beide schlecht behandelt werden. Weil dann kommt nämlich die Szene mit, ich hab's mir hier aufgeschrieben, ich hab ein Protokoll gemacht von diesem Abend. Ja. Ich hab's aufgeschrieben.
Meins ernst.
Die passiv-aggressive Masche hat längst ausgedient, Schwester. Tussis wie dich finde ich einfach zum Kotzen. Das sagt Batgirl zu Poison Ivy. Die einzige Frau, die sich gegen das maskuline, diese Männerdominanz irgendwie zur Wehr setzen möchte. So,
mit
ja.
den Waffen einer Frau.
Mit den Waffen einer Frau. Sie spielt die Männer aus mit den Waffen einer Frau, glaube ich, meiner Ansicht nach. Ja, und wird dafür abgestraft. Was sagt mir dann dieser Film?
Nicht nur abgestraft, erzähl mal vom Ende, was Poison Ivy bekommt. Ey. Das ist eine absolute Frechheit.
Und dann
das
jetzt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen und dann jetzt lassen. Hier auch Spoiler, ne? Dann jetzt hier auch Spoiler. Aber am Ende, da ist dann Mr. Freeze irgendwie geschlagen am Boden. Batman geht zu Mr. Freeze hin und sagt so, ey, wir haben hier deine Frau noch in Sicherheit gebracht und du kannst gerne im Knast weiterforschen und so. Wir versuchen dir das zu ermöglichen. Und es ist eine Chance auf einen Neuanfang. Und ich denke mir so, ey, geil, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist ja eigentlich ein schönes Ende. Mhm. Ja? Schnitt. Poison Ivy sitzt total abgeranzt in irgendeiner Zelle. Warum auch immer, ja, was aussieht wie Graf von Monte Cristo, so eine Zelle. Und dann kommt plötzlich Mr. Freeze da rein und will sich dafür rächen, dass Poison Ivy seine Frau nicht aus der Kryostasis, beziehungsweise nicht hat sterben lassen. Also, Bruce Wayne hat, oder Batman hat ihm vorher gesagt, deine Frau ist nicht tot. Er war in dem Glauben, Uma Thurman hätte seine Frau sterben lassen. Also er weiß, dass Uma Thurman nicht tot, seine Frau umgebracht hat, so, ja, vielleicht umbringen wollte, aber dass sie seine Frau halt trotzdem nicht tot ist. Batman reicht ihm die Hand und gibt ihm Verständnis. Und dann siehst du halt, wie gesagt, diese Szene, Uma Thurman sitzt total verängstigt in dieser Zelle. Schwarzenegger kommt rein und sagt, hahaha, so, und jetzt werden wir dich erstmal schön einfrieren, so, ne? Und ich frage mich, was will der mir damit sagen? Ja, was will der mir damit sagen? Wenn er vorher halt wirklich dieses versöhnliche Ende schon fast präsentiert, die Ärsche zigfach in Szene gesetzt hat und wirklich einen Film zugelassen hat, über den George Clooney am Ende sagt, I could have played Batman straight. But I made him gay. So, also das verstehe ich nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht, was Schumachers Absicht mit diesem Ende und mit dieser Szene war so. Und generell halt mit diesen ganzen Sachen.
Ich denke, in so einem Moment, bei wenn du den Film so geschnitten hast, denkst du dir beim Ende überhaupt nichts mehr, sondern du denkst an die Kantine und an die Hackbällchen, die es da gibt. Tut mir leid. Naja, ich meine, ist ja nicht so, als ob der Rest genial war und nur das Ende ist scheiße, sondern der Film ist einfach von vorn bis hinten komplett undurchdacht und ein Verriss von Batman, ein wirklich ein Affront jedem gegenüber, der diese Figur mag. Und
er ist eine Parodie.
Nicht mal, es ist ja nicht mal lustig.
Sie
ist ja
genau, nicht mal, es ist also, eine zynische Parodie.
Ja, eine zynische Parodie.
Die Bügeleisenszene in den neuen Star Wars, das ist eine lustige Selbstparodierung von mir aus. Aber da ist ja nichts drin, was soll die Bad Credit Card los? Soll ich darüber lachen? Worüber soll ich da lachen? Oh,
ja.
Einfach?
Von wann sie kommt, das darf man ja auch nicht vergessen. Batman und Robin sind Preisrichter bei einem Schönheitswettbewerb, wo alte, weiße Männer sich überbieten. Und das Geile ist...
Es ist wirklich, als hätte Trump das Ding geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit dem Schönheits...
Aus heutiger Sicht das Geilste ist, dass dann halt diese Männer bieten, die halt alle reich sind, natürlich alle weiß. Und je reicher sie sind, also je mehr Geld sie bieten, weil sie ja immer umschneiden auf die Leute, desto älter werden sie. Und der Allerälteste und Allerreichste holt sich dann die junge, dunkelhäutige Tänzerin daher. Und dann kommt halt Poison Ivy und Batman und Robin werden betört und kämpfen gegen dann, dann kommt die Bad-Kreditkarte, weil er jetzt auch erstmal zeigen muss, dass er die größeren Eier hier hat.
Ja, beziehungsweise, gut, diese kommt, Kreditkarte, wie soll's funktionieren? Über welche? Wie?
Und dann kommt Poison Ivy vor allem, ja, nachdem schon die alten weißen Männer da irgendwie die Auktionen, das ist nach alles gezeigt worden ist, und sie sagt eiskalt zu Robin, glaube ich, komm mit, ich zeig dir meine Venusfalle. Nee, Venusfliegenfalle.
Ja, stimmt, ja.
Ich hab das alles verdrängt.
Und ich denke mir so, und das soll ernsthaft für Kinder und Jugendliche sein? So, das ist doch nicht euer Ernst.
Also der zweite Satz in dem Film, ich werde es nochmal zitieren, weil ich so großartig fand, weil ich es nicht fassen konnte, nach dieser viel zu langen Montage, die einfach viel zu lange geht, ist der zweite Satz, kommt von Robin in diesem Film und der ist, die Bräute finden sowas toll. Weil er vorher irgendwie fragt, ob er mal das Batmobil fahren kann und ich glaube, sein nächster Satz ist, die Bräute finden sowas toll.
Schaust du mit, Simon?
War auch okay.
Ja, ja klar, ich brauche aber erstmal das Batmobil für den Spruch.
Ey, mit einem Satz, dem insgesamt zweiten, das Testosteron-Level des Films irgendwie klar gemacht und die Notgeilheit des Sidekicks so, ja. Es ist wirklich großartig.
Aber woran liegt's? Ich meine, ist Joel Schumacher jemand, der das einfach überhaupt nicht kann? Wie waren denn die Filme danach? Zeigt er immer eine ähnliche.
Und das ist jetzt das Kuriose an der Sache, weil Schumacher sagt, das war schon alles wie vorher im Gange. Schumacher sagt in diesem Interview mit Vulture, if I wasn't gay, they would never say those things. So, ja, und er sagt halt, das ist alles ein Prozess, der schon viel früher entstanden ist und er ist halt nur dazugekommen. Er sagt halt auch, er hätte niemals diese Fortsetzung machen sollen, weil die halt einfach nur aus einem Zweck gemacht werden, nämlich Geld, aber er hätte es halt einfach nie machen sollen. Aber dieses Ding, da sagt er halt, ja, er hat viel, also gerade aus der homosexuellen Community hat er halt viele, sag ich mal, Zitate oder Kommentare bekommen, so von wegen, dass sie halt wirklich wünschten, Batman wäre schwul.
Ja, das ist, finde ich, sogar, kann das ja sogar mal, aber es muss sich ja da nicht in Frauenhass und in den ganzen Sexismus äußern. Das ist eigentlich ein falsches Verständnis auch der schwulen Kultur, nehme ich jetzt mal an, in dem Fall. Ich finde es halt ein bisschen weird, das als Erklärung, das macht den Film weder besser, noch erklärt es, ach, deswegen ist der so scheiße. Sondern, okay, ich verstehe dann, warum die Arscheinstellungen da sind. Ja. Ne?
Aber das muss man,
so sexualisiert wird, okay.
Das muss man halt auch sagen, ne? Ich muss, also, auch schon bei Batman Forever, das wird dann halt mit Batman und Robin noch auf die Spitze getrieben. Ich finde den halt auch inszenatorisch sowas von Kraut und Rüben. Die Kamera, die ist überall. Ja, aber Shoemaker, der scheißt auf die Bildmitte genauso sehr, wie er auf die Vorlage scheißt. So, ja. Und irgendwo ist sie mal hier, dann ist sie mal da, dann ist sie mal links oben in der Ecke. Ständig werden diese ganzen hohen Sets mit ihren flackernden Lichtern und tausend Bewegungen in Szene gesetzt und so. Und du denkst dir halt irgendwann, ey, bin ich jetzt hier im epileptischen Anfall gelandet? So, ja, weil du kannst alles gar nicht mehr registrieren und wahrnehmen. Es ist nur noch Gewusel und Gezitter und Geflimmer und was weiß ich. Und dann halt auch gefilmt und geschnitten. Ich kann es nicht nachvollziehen. So. Und bei dem Batman Forever, ich fand es halt so komisch. Das ist, den Punkt hast du, glaube ich, auch schon angesprochen. Der Film braucht eine Stunde, bis er eine Handlung entwickelt. Das finde ich halt bei Batman und Robin tatsächlich ein bisschen besser, weil du von Anfang an weißt, okay, der will seine Frau irgendwie auftauen oder aus dieser Krankheit befreien und so weiter und du hast direkt ein Motiv und du hast direkt eine Geschichte, mit der du einsteigst, so, ja, das gebe ich dem nochmal als positiven Punkt, aber mehr auch nicht. Aber wie gesagt, inszenatorisch und auch wie diese Action dann teilweise, diese Action-Sequenzen da oder was die sich gedacht haben, was irgendwie cool aussehen könnte oder cool sein könnte.
Batman auf Schlittschuhen.
Ja, Batman auf Schlittschuhen. Mit seinem Schlittenmobil am Ende und dieses Robin-Motorrad, was irgendwie so auf Eis schräg
ist. Jedes Mal, wenn ich denke, das war's doch jetzt, holt ihr so ein Ding raus nochmal, wo man wo man dran erinnert wird.
Ja, warte,
ist Batman ein auf dem Surfbrett. Ist ein bisschen wie Holiday.
Ist das wirklich da?
Es gibt Batman auf dem Surfbrett, wo sie mit Dr. Freeze in dieser Rakete
hochfliegen. Ach, wo sie auf den Türen runterfliegen. Ja. Es ist so ein bisschen wie Holiday on Ice, so auf drei Teile aufgeteilt. So. Also es ist immer irgendwie gefühlt, haben die ein Set, wo alles stattfindet und dann kommt von links der Starlight Express kommt noch reingefahren und sowas und dann spielt
man ja, Saltos. Das Musical halt.
Ja. So ungefähr ist es.
Auf einer Musical-Bühne halt aufführen, ja. Und der wird genauso gut aussehen.
Stimmt. Ich muss sagen, ich war in Batman das Musical und es war furchtbar.
Das nur so. Was ist denn Batman das Musical?
Ja, nee, Batman on Ice war es. Entschuldigung, nicht Batman das Musical. Nein!
Ich glaube, ja, Spider-Man das Musical. Ich
glaube, gibt's nicht sogar Batman okay. Musical, würde mich, na gut, wenn's,
ich es glaube, es gab mal so eine Art, so eine, ja, ich glaube,
Batman
mal so eine,
und Ice ist auch nicht besser, also.
So ein Roadshow-Bühnenstück, wo sie halt mit ziemlich viel Aufwand, ich glaube, das war sogar hier in Hamburg auch mal in der
Köln. Da war ich, genau. Ja. Das war das.
Also es gab sowas mal mit Avengers, das da habe ich mitbekommen, vielleicht war Batman vorher.
Aber ich meine, es gab auch sowas mit Batman.
Das kann sein.
Stimmt.
Aber es war jedenfalls länger, wirklich furchtbar. Also ich empfehle es keinem, ganz schlecht.
Ja. Aber ey, es ist wirklich, es ist ein Kuriosum. Und ja, von mir aus kann man diesen beiden Filmen tatsächlich auch nochmal einen Kredit geben und sagen, okay, wenn es diese Filme nicht gegeben hätte, ja.
Meinst du, musst die Tiefen mal erreicht haben?
Ja, du musst halt die Tiefen, glaube ich, erstmal erreicht haben, um, ne, also du musst erst irgendwie was niederbrennen, um es neu aufbauen zu können oder so. Also
interessant ist der Punkt auf jeden Fall, du hast es, Dennis, angesprochen, beim dritten Teil sind noch viele Leute reingegangen, es gab noch nicht so viele Kommunikationsformen, man muss sagen, man ist jetzt 2 Jahre später, 1997, das Internet ist vergleichsweise immer noch in den Kinderschuhen, aber zumindest der Diskurs war mehr da, ob es durchs Internet oder anderswo gewesen ist und im Gegenzug zu Forever wurde Batman und Robin richtig verrissen. Ne? Also ist überall dann auch genau, es gab TV-Sendungen drüber, wo dann im Detail präsentiert wurde, im Nachhinein Interviews, was ist schiefgelaufen, was ist hier und da passiert. Und es wurde ja aufgearbeitet und es gab ja auch nicht mal mehr den finanziellen Erfolg. Es hat zwar immer noch hier knapp 240 Millionen Dollar eingespielt, aber hat auch bis zu 225 Millionen Dollar gekostet. Also mehr
so
als
teuer.
Ich stehe zwischen 160 und 225 Millionen für Batman und Robin, also mehr als das Doppelte mit dem.
Der hatte aber tatsächlich, muss ich sagen, zum einen die bessere Eröffnungssequenz. Also wenn man sich jetzt mal die beiden Titeleinblendungen und so weiter anguckt, da finde ich, ist Batman und Robin deutlich stilvoller. Auch diese erste Szene, die Bathöhle, wenn da dieser Rauch hochkommt und dieses Batmobil kommt, die dann ruiniert wird durch die Bräute stehen auf sowas oder finden sowas toll. Aber da muss ich sagen, so dieser ganze Aufgalopp, den finde ich tatsächlich ein bisschen wertiger als bei Batman Forever. Und ich mag tatsächlich, wenn sie da am Ende in diesem Observatorium sind, das, was man auch gar nicht mehr registriert, wo die irgendwie sind, weil jedes Set irgendwie gleich groß ist, dann kracht es, das Rohr kracht halt so einmal zusammen und dieses ganze Ding ist ja irgendwo im 85. oder was weiß ich, 185. Stockwerk von irgendeinem Monstergebäude. Das rutscht ja alles so irgendwie am Ende so richtig schön runter und kracht irgendwie zusammen. Das fand ich toll.
Da also hast du deine Millionen, deine zusätzlichen.
Nee, das sind aber Modelle, ne? Also da krachen Modelle zusammen. Danach kommt ja hier Batman und Robin fliegen erstmal vom Greenscreen irgendwie runter auf die Straße. Und das ist ein Verbrechen an jeder Netzhaut. Ja, also wirklich, das ist so schlimm.
Das ist so seltsam, das ist uns ja auch aufgefallen. Auch dieses Skydiving da mit den Türen sieht so fürchterlich aus. Aber zwischendrin ist eine Szene mit scheinbar einem komplett digitalen Robin, der halt so ein Haus streift. Das sieht für 3 Sekunden geil aus.
Das sieht richtig gut aus. Der genau, über dieses Ziegeldach. Da rutscht der, da surft der einmal so über dieses Ziegeldach rüber. Und das sieht echt gut aus. Und es gibt ja mittendrin nochmal die Verfolgungsjagd über so eine riesengroße Statue, falls ihr euch erinnern könnt. Das war auch komplett digital. Und weil es so dunkel ist und mit Kamerabewegung und so weiter, kommt das tatsächlich für 97 erstaunlich gut rüber. Dafür, dass halt wirklich teilweise da Bilder drin sind, die einfach nur ja Augenkrebs hervorrufen.
Ja, es hat einen nachhaltigen Effekt gehabt für das Comic-Film-Verfilmung für Batman an sich. Wir hatten ja gesprochen, dass es dann eine längere Pause gab, bevor wir dann auf 8 Jahre später dann hingehen und den neuen Reboot dann zu sprechen kommen. Die Phase dazwischen muss natürlich dann auch noch mit was gefüllt gewesen sein, weil da haben ja die Filme oder die Comic-Buchfilme an sich wieder die Renaissance gehabt. Ja, Blade angesprochen, was eine schöne Initialzündung gewesen ist. X-Men ist natürlich das, was es nochmal viel mehr befeuert hat. Und ich glaube dann so, wenn wir bei 2005 angekommen sind, keine Ahnung, mit den Comics ist bestimmt auch was passiert dazwischen.
Bei den Animationsfilmen hatten wir auf jeden Fall Batman Sub-Zero. Das muss, das ist, habe ich, kann ich, ich würde schätzen, ne, das müsste halt wahrscheinlich eine Mr. Free Story gewesen sein, schätze ich mal. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Was ich aber letztens erst gesehen habe, ist 2000 kam Return of the Joker, was halt der Batman Beyond oder Batman of the Future Film ist, der halt auch sehr gut ist. Den kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Das ist das mit dem schwarzen Kostüm, dem roten Symbol.
Ne? Ja. Genau, richtig. Ja.
Das war mit dem Fern in der Zukunft, mit dem alternden, ganz alten
Bruce Wayne, der sozusagen Terry McGinnis als neuen Batman sozusagen anlernt. Das ist auch eine coole Serie gewesen, die viel zu wenig besprochen wird, wenn man über gezeichnete Batman-Serien tatsächlich spricht. Um, 2003 gab es noch Mystery of the Batwoman, ist in dem gleichen Universum wie The New Batman Adventures, also die Animationsserie, die Animated Series. Da gab es, das war Batman the Animated Series und der zweite Teil dieser Serie war The New Adventures of Batman and Robin, was aber die Geschichte sozusagen nur fortgeführt hat dann mit dem zweiten Robin.
Ja, und der Proto-Batwoman da mit diesem silbernen Dress.
Ja, stimmt.
Weil da war, ich meine, das war nämlich auch der allererste Auftritt einer Batwoman und erst später kam sie dann in Comics, so wie wir sie kennen, aber genau. Das war, glaube ich, ihr Prototyp gewesen.
Hat sie dann rote Haare?
In den Comics hat sie rote Haare, in dem Film hat sie eher so ein Catwoman-like silbernes Outfit, also ein Batman-Outfit auf Frau, nur in Silber.
Ja, da sind wir eigentlich auch gar nicht richtig drauf eingegangen, ne? Batgirl in Batman und Robin, also Frau Silverstone.
Null Erinnerung.
Gut, Frau Silverstone, sie war gerade groß durch die Aerosmith-Videos und
hatte Clueless
war vorher oder nachher?
Clueless war vorher.
Ah, okay,
war vorher.
Clueless, also ja. Auch die ihre Lederjacke, die sie nicht im Kostüm anhatte.
Clueless ist ein schöner Film und ich frage mich, wie Frau Silverstone noch gehen kann nach dem Musikvideo, wo sie sich das Rückgrat gebrochen haben muss, wenn sie mit dem Bungee-Seil runterfällt.
Stimmt.
Ja, es ist immer wieder krass, wie das aussieht, ne? Das ist doch so
falsch. Ich denke mal so knack, die müsste eigentlich
schon zweigebrochen sein. Stuntman, oder?
Ja, das ist halt, haben sie schon irgendwie hinbekommen. Aber irgendwie, ja, also ich weiß noch, dass die damals mitgespielt hat, aber sie hat ja nicht wirklich irgendwelche Wellen geschlagen. Außerdem, ich denke, ihr...
Das war bestimmt so ein Last-Minute-Casting, so.
Ja, das Ding ist von wegen Töchter berühmter Leute, Liv Tyler hat danach ihr die ganzen Rollen weggenommen.
Es gab also nur so einen bisschen, Slot und beide.
Die war talentierter, ne, und hat dann dementsprechend dann die ganzen Rollen danach gemacht. Dann war Frau Silverstone leider weg.
Stimmt, Frau Tyler hat dann tatsächlich doch in den besseren Franchises und
alleine Herr der Ringe, glaube ich.
Beste Manager, ja, genau. Das
und Armageddon, natürlich.
Armageddon.
Aber mir fällt gerade noch ein, was ich überblättert habe, weil das hier so chronologisch nach Themen ist. 1997 gab es noch einen animierten Film The Batman und Superman, World's Finest. Der ist tatsächlich auch sehr gut. Den kann ich auch empfehlen.
Der ist mir sogar auch unter die Augen gekommen, als ich geguckt habe, was es online gibt.
Da kann man die kleine Tangente vielleicht machen. 97, das muss ja auch ungefähr die Zeit gewesen sein, wo Tim Burton potenziell sich dem anderen Superhelden gewidmen hätte, nämlich Superman Lives, oder? Will ich jetzt sagen, oder wie hat er gehießen?
Superman.
Ja, da gibt's ja auch mittlerweile.
The Death of Superman Lives heißt diese Dokumentation.
Genau, Superman Lives der Film
gewesen. Exakt, wo die Dokumentation nochmal gemacht wurde, wo es die schöne Geschichte von Kevin Smith gibt, wie er zu John Peters, glaube ich, gegangen ist.
John Peters, der ehemalige Friseur von Barbara Streisand.
Genau, ne, okay. der den Oscar mitgewonnen hat für A Star is Born in der ersten.
Der hat ein paar richtig gute Dinger gelandet. Der hat
Wild Wild West, um darauf wieder einzugehen. Aber Tim Burton war kurz davor, Superman wieder zurückzubringen ins Kino mit Nicolas Cage, der sich natürlich damit den Wunsch schlechthin erfüllt hätte. Und ich finde es am faszinierendsten, dass diese Gummipuppe aufgetaucht ist, wo man ja schon so diesen Test gemacht hat, wie Nicolas Cage mit langen Haaren aussehen sollte als Superman. Mit dieser ganz abgedrehten Geschichte, wenn man auf Kevin Smith da nochmal gehört hat, wie das Drehbuch hätte aussehen sollen, hat ja alles letzten Endes gar nicht funktioniert. Wir haben nichts davon gesehen. Nee. Ja.
Und John Peters ist übrigens jetzt mit Pamela Anderson verheiratet. Ne?
Wirklich?
Ja.
Der Glück.
Ja, warum auch nicht?
Ehefrau Nummer 5, glaube ich, und Ehemann Nummer 5 für sie oder 6.
Also sie arbeiten sich auf die glückliche Serie.
Manche haben halt andere Hobbys.
Ich weiß nicht, wann die nächste Serie kam, aber ich sehe das 2005, nur um das vorher eben abzuhandeln. 2005 kam dann ja Batman Begins. 2005 kam aber noch ein animierter Film, The Batman vs. Dracula. der die Serie weiterführt, The Batman.
Ja, jetzt wo du sagst.
sozusagen die zweite große animierte Serie war The Batman, die aber hier auch nicht groß lief. Die lief, ich kann mich da an das Intro so ein bisschen erinnern, war aber nicht so berühmt wie die Animationsserie davor.
Grad war das die, wo er diese rundliche Maske hat und so dieses mega Kinn und auch eher das blaue Outfit und nicht das schwarz-graue?
Nee, ich glaube, es war ein schwarz-graues.
Ja, ich glaube, ich weiß, welche das war sogar. Echt, die wurde so fortgesetzt. Hey, hey.
Und da gab es einen Film, aber tatsächlich dann gab es das große Reboot von Christopher Nolan 2005.
Ja. Ich persönlich habe mich gefreut, dass endlich mal wieder Kino Batman angesagt war. Und der Geschmack war schon ein bisschen rausgewaschen nach 8 Jahren.
Bitte? Ich will ungern den Spielverderber machen. Ne?
Aber
ich weiß nicht, wie lange hier die Session noch angesetzt ist.
Ein bisschen haben wir noch.
Aber wollen wir jetzt tatsächlich schon mit den Nolan-Batmans anfangen?
Also wir können uns das auch gerne...
Oder wollen wir uns die Nolan-Batmans plus alles, was danach kam, vielleicht für eine weitere Folge aufheben? Also
von mir aus, ich glaube, wir haben auch noch ein paar andere Sachen, die wir erwähnen können und können dann sagen, da haben wir ein bisschen klareren Schnitt und dann machen wir im nächsten Teil dann konkret die neue Ära von Batman und...
Ich weiß nicht, wie lange das, also wirklich, ich habe keine Ahnung, ich habe auf dem Plan halt gesehen 16:30, deswegen.
Ja, wir können gerne auch ein bisschen was vorziehen, aber finde ich okay, also von mir aus, dann können wir das auch ein bisschen dann zusammenhalten, dann müssen die Leute nicht so lange warten, bevor man dazwischen spricht, wenn wir jetzt anfangen und dann einen Cliffhanger machen für uns.
Es sei denn, ihr habt ein Problem oder...
Nö, alles gut, also es gibt ja auch noch Dutzende an Animationsfilmen, die man halt eben auch nennen kann, wovon ich auch ein paar ganz gerne halt einfach empfehlen würde, weil ich glaube, die haben nicht so viele Leute auf die Liste, beziehungsweise es gibt halt einfach so viele. Dennis hat hier 8 Zettel in der Hand. Ich glaube, das sind halt Empfehlungen echt ganz gut.
Also, ja, also im Grunde kann man eigentlich, finde ich, sagen, das ist ja eine Zeit lang, wurde es auch gesagt, dass DC dann gerade, was die Animationsfilme angeht, immer einen guten Riecher hatte und es gibt nur wirklich sehr wenige schlechte Filme, die man dort irgendwie gucken kann. Es sind aber tatsächlich hier 2009 wäre der nächste gewesen, das war Superman, Batman, Public Enemies, wo auch Kevin Conroy immer noch Batman spricht. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall auch geben. Und 2010 kam dann sogar, wenn ich jetzt sehe, 1, 2, 3, 4 Filme raus, animierte, in denen Batman drin vorkam.
Gotham Knight hattest du davor auch noch in 2008.
Stimmt, Gotham Knight, der war irgendwie so...
Das
so
war die Kurzfilmsammlung hintereinander weggeschnitten wie Animatrix, die ich unendlich liebe, weil ich denke mir, da stehen so viele Ideen in diesen kurzen Clips drin. Gegen Ende wird es ein bisschen gleichförmig, okay, aber zumindest so die ersten paar Dinger und wie sie auch so lose dann inhaltlich doch miteinander verbunden sind, obwohl sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ich finde das schon alles sehr, sehr nett gemacht, sehr schön gemacht und ein paar dieser Ideen hätte ich auch tatsächlich gerne als Langfilm, auch in dem Stil.
Ja. Also Gotham Knight hätte man echt wirklich 3, 4 schöne, weiß nicht, 90-minütige machen können irgendwie, um tatsächlich vielleicht, das wäre ja eigentlich eine Idee gewesen, um das Ganze irgendwie so ein bisschen am Leben zu erhalten. Du musst ja jetzt nicht unbedingt das High-End-Produkt abliefern mit 1000 Schauwerten im Stile eines, weiß ich nicht, was damals schon existiert hat, an großen Comic-Schlachten oder so. Aber so kleine, intime Filme, gerade mit den Kids, wie cool wäre es gewesen, dieses Ding mal irgendwie ein bisschen auszuweiten, dass jeder seine eigene Version erzählt, wie er Batman gesehen hat. Ja, für den einen fliegt er, für den anderen verschwindet er im Schatten, für den dritten verschmilzt er mit irgendwas so. Das ist, finde ich, eine super Herangehensweise. Du hättest noch nicht mal fast die Figur richtig zeigen müssen. Du hättest einfach irgendwie mal so verschiedene Versionen, so Remixe davon irgendwie in Szene setzen können. Und man hätte vielleicht am Ende gar nicht gewusst, haben wir jetzt hier tatsächlich einen Batman-Film gesehen oder nicht?
Ja, Batman aus der Sicht von anderen
ist auf jeden Fall sehr interessant. Urban-Legenden, die sich die Leute halt auf der Straße erzählen.
Es wäre halt ein schöner Ansatz gewesen, man hätte vielleicht das Franchise eben nicht mit denselben Kosten belegen müssen oder sonst irgendwas, sondern hätte so irgendwie so ein Hybrid geschaffen oder so, der aber halt Lust auf mehr macht.
Ich muss sagen, wenn du die Lore natürlich drumherum nimmst, ich habe nicht allzu viel davon gesehen, das ist ja vor kurzem auch die TV-Serie von Gotham zu Ende gegangen. Wie viel? 5 Staffeln? 6? Oder wie viel?
Ja, ungefähr, ich weiß es nicht.
Was ja auch dann sich gesagt hat, okay, Batman ist hier nicht der zentrale Charakter, sondern Commissioner Gordon. Und teilweise auch sehr brutal sein konnte von dem, was ich gesehen habe, mit Neuinterpretationen von vielen alten Charakteren. Mhm. Also ein bisschen, dass es weggeht von Batman und versucht schon auf die eine oder andere Art. Ne, wenn es
ja, es ist doch, du meinst jetzt wahrscheinlich, dass der Robin, der zu Nightwing wird, dass der halt die Brutalität so genießt. Oder verwechsel ich gerade was.
Mit Titans,
ne? Nein, mit Titans verwechsel ich gerade, weil ja, das
Teen
fand
Titans
ich interessant.
Ist nochmal ein bisschen was. Oder Titans. Nee. Genau, aber ist das nicht Teen Titans in jetzt nochmal ernsthafter?
Naja, es gibt ja die Titans und Teen Titans sozusagen, diese Trickserie.
Ja, genau, die kenne ich noch.
Nee, in Titans ist, also das schön, um das kurz zu erzählen, dass ihr wisst, wo es herkommt, das Einzige, was mir an Titans gefällt, muss ich sagen, ist eigentlich, dass Robin in dem Fall halt so ein bisschen gebrochen ist und merkt, während er die Bösewichte verprügelt, dass ihm das viel zu viel Spaß macht und damit hadert. Was dann daraus wird, finde ich auch nicht geil, dass er so ständig an sich, wird so ein zweiter Batman, der alles ständig hinterfragt und so Perfektionist ist und voll von sich immer enttäuscht und geht mir voll auf den Sack. Aber die Idee, dass jemand merkt, fuck, mir macht das richtig Bock und sich selbst beherrschen muss, dass er nicht mehr Knochen bricht als nötig, das finde ich eine sehr interessante Idee. Vor allen Dingen, wenn es nicht Batman selbst ist, sondern jemand, den Batman unter seinen Fittichen hat, unter seinen lapprigen Fledermausflügeln.
Mochte ich auch ganz gerne die Serie. Hat ein bisschen was liegen lassen am Potenzial, aber es war auf jeden Fall nicht schlecht.
Bin gerade in der letzten Staffel nicht so richtig zufrieden, aber...
Hat alles ein bisschen gedauert mit der Nightwing-Geschichte und so.
Ja, aber kann man mal, wenn man sich interessiert für diese Batman, für diesen Part,
die kann man so gut wegbingen halt.
Gut finde ich, Entschuldigung, aber wir schlagen hier gerade einen Haken nur ums Kuss. Alles gut, dann können wir das nämlich abhaken. Dass da ja auch Bruce Wayne auftaucht. Das taucht natürlich Batman nur in
so Tritt einem
genau, nie so richtig in Erscheinung. Es existiert, man weiß es auch, man sieht auch mal eine Rüstung, aber er taucht nicht auf. Dafür aber Bruce Wayne ständig irgendwie gefühlt.
Aber wie fandst du ihn? Ich fand ihn ungewohnt.
Ungewohnt. Es ist ganz komisch, ne? Weil ich habe erst überlegt, Moment, ich kenne den Darsteller natürlich von Game of Thrones. Ja. Wie heißt er nochmal? Wer ist das?
Ich weiß es leider nicht.
Aber wen spielt er? Das weißt du doch auch. Den Handlanger von Khaleesi. Der erste, der ältere.
Ihr bester Freund sozusagen, der Beschützer von
ihr. Genau, der später diesen Virus kriegt, dass er so zu, wo alles versteinert wird und so, ihr erinnert euch. Ihr wisst, wen ich meine. Sieht super aus in der Rüstung, spielt wunderbar diesen edlen.
Jorah Mormont oder was? Also der andere,
danach, glaube ich, oder?
Nein, der erste. Von Khaleesi quasi der erste, der sich ihr verschreibt. Der mit dem Schütter Haar.
Der bis zum Ende bei ihr bleibt,
Mormont,
ne?
Genau. Und das ist Jorah Mormont.
Okay, um die Geschichte zusammen, da genau, das ist er. Um die Geschichte zusammen zu machen, am Anfang habe ich ihn gesehen, dachte, ich sehe dich nicht, du bist zu dünn und dies und das. Aber dann dachte ich, ja, aber Moment mal, der spielt auch diesen Ritter, dem ich absolut alles abkaufe, dass er ein krasser Kämpfer ist, in Game of Thrones. Und irgendwie, es ist schwierig, ne, weil er trägt diese Rüstung auch in Game of Thrones. Dadurch wirkt er anders. Und aber so als schütterer Typ irgendwie, so ein bisschen alt, weise aber alt, wirkt er auf mich nicht wie Bruce Wayne. Aber ich kann es dem Charakter nicht wirklich, dem Schauspieler nicht wirklich ankreiden.
Ich hab's am Ende einfach so.
Es ist das schüttere Haar. Ich glaube, für mich ist es das schüttere Haar, was ich assoziiere mit die besten Tage sind vorbei. Das kann nicht Batman sein. Das ist total, ja, Gregor, tut mir leid, es ist aber auch, es ist ja nicht böse gemeint. Es ist einfach eine Assoziation. Du kannst immer noch Batman sein. Du hast doch eine Maske. Du kannst kein Bruce Wayne sein.
Ich lasse jetzt den Bart zu lange wachsen, damit ich oben zubinden kann.
Vor allen Dingen, Bruce Wayne würde sich einfach Haare machen. Ne?
Der würde sich einfach kaufen.
Ja, aber wäre das nicht die perfekte Lösung für Bruce Wayne,
sich einfach bekommen
so in der Mitte einfach so einen Streifen wegrasieren und keiner kann, glaub mir, nee, das, das ist möglicherweise ist das der Butler von Bruce Batman. Aber das ist nicht Batman, auf keinen Fall.
Eigentlich müsste der Butler Batman sein, weil das würde wirklich niemand erwarten.
Selbst
mit dem Geld von Bruce Wayne unterstützt. Gibt es?
Ja, wundert mich. Apropos Butler von, wollen wir mal auf die Unsung Heroes noch mal kurz eingehen. Ne? Was bei Batman und Robin auch so ein Ding war, was ich tatsächlich nie vorher so, und da kann man vielleicht auch sagen, ist vielleicht sogar noch ein kleiner positiver Aspekt, wo ich nie so drauf geachtet habe. Alicia Silverstone kommt da ja an und macht da ja so einen auf weh, ich muss ja Alfred aus dieser Sklavenherrschaft befreien oder aus diesem diesem Diener-Dasein so, ja. Und das, wo war das? Auch hier bei Batman und das Phantom. Da gibt's diese Szene, wo Batman, weil das ist ja auch noch so, da wird ja auch noch mal so gesehen, die Anfänge von Batman werden in diesem Film geschildert. Und dann siehst du halt so eine Szene, wo halt Batman sein Kostüm anlegt und den Gürtel so zusammenklippt. Und dann hält er nur so hinten die Hand nach hinten raus. Und Alfred gibt ihm die Maske. Und er zieht sich dann die Maske auf und Alfred so, krass. Und das in Kombination jetzt so halt mit Batman und Robin, wo sie sich aber darüber beschwert, dass Alfred da ja kein Familienmitglied ist, sondern einfach nur ein Dienstbote. Und
ist das Familienmitglied. Das Einzige, was Bruce Wayne noch zusammenhält.
Weil
sie hat es nicht verstanden.
Klar, sie hat es, glaube ich, dann nicht verstanden, beziehungsweise auch da, ne, war, glaube ich, dann Schumacher progressiver oder weiß ich nicht, radikaler, als er es vielleicht selbst hätte wahrhaben wollen. So, ich meine, da wird ja offen zum ersten Mal überhaupt bei Filmen, aber ich habe es auch in den Comics nie großartig mitbekommen, dass Alfred jetzt mal, oder das Dasein von Alfred so richtig in Frage gestellt wird, weil er ja sowohl Vaterersatz ist, als auch ja Haushaltshilfe, als auch irgendwie technischer Unterstützer oder Dienstleister oder was weiß ich. Also ich meine, Batman wäre ja auch schon in diversen Situationen aufgeschmissen gewesen, wenn Alfred nicht im Hintergrund gewisse, sag ich mal, Sachen überwacht hätte oder schon ausgecheckt hätte und so weiter und so fort. Wie ist da euer Standpunkt, ob man, ob Alfred all die Jahre zu Unrecht?
Naja, Alfred ist halt Familie, so, und das wird halt, also spätestens mit den Nolan-Filmen wird das sehr, sehr klar, was für eine wichtige Figur und Position halt Alfred hat, aber ich finde halt auch in den Burton-Filmen hat man es zumindest so ein bisschen gemerkt, dass er ist nicht nur der Butler, so, er ist derjenige,
seine Rolle.
Er ist halt ein Teil der Familie, so. Er ist Vater, er ist Mutterersatz, er ist Hausarzt, er ist alles. So, und ich glaube, selbst in der Comic Origin ist es halt eben so, er wird weise. So, und was passiert mit Waisen? Waisen werden halt in der Regel kommen natürlich ins Waisenhaus. Und das ist ja schon seltsam, dass Bruce Wayne alleine von eben seinem Butler, dem seine Eltern so vertraut haben, sie gesagt haben, nee, du sollst dich um die um das Großziehen kümmern und ihm diese Werte vermitteln, dass er sich um ihn halt eben gekümmert hat.
Aber trotzdem lässt sich Bruce abends den Kakao, den Tee oder sonst irgendwas.
Das ist so ein Spielchen, was die miteinander machen.
Ja, aber weißt du, ich denke mir halt so, ey, wenn das wirklich.
Also bringst du deinem Sohn keinen Kakao nachts ans Bett? Okay, vielleicht wenn er 40 ist.
Das ist ein trainierter Kakao. Ich glaube nämlich auch, und vielleicht kann mich da einer korrigieren, weil ich da einfach vielleicht nicht genug weiß, aber ich habe zumindest auch in den Batman und überhaupt, was dieses Butler-Dasein hergibt, bin ich der Meinung, die nicht auf jetzt totalen Fakten beruht, sondern nur meine Vorstellung von dem, was ich gesehen habe, ist, dass dieses Butlertum ja auch mit einem gewissen Art von Stolz und Verantwortung ausgeführt wird. Das heißt, ich kann mich glaube ich an irgendwie auch in der animierten Serie an Sachen erinnern, wo dann Bruce Wayne auch gesagt hat, nee, komm, mach das uns, und dann Alfred sagt, nein, so, das ist meine Verantwortung, das ist mein Job, ich brauche von ihnen nicht das Mitleid, weil ich jetzt hier der Diener des Hauses bin oder, sondern ich mache das, weil das halt eine Verantwortung ist, sozusagen einen ganzen Haushalt zu führen und zu pflegen. Genau. Deswegen, du hast eben gesagt, ja, man kann mich da natürlich gerne korrigieren, wenn das draußen nicht mehr besser weiß, aber ich glaube schon, dass eben in diesen Kreisen, dieses Butlertum eher, das ist nicht der Sklave, sondern die sehen das schon als ein Handwerk, was die erlernen mit Kniffen, die sie weitergeben, worin sie auch stolz finden. Auf jeden Fall.
Da ist ja auch enormes Geld drin. Also die verdienen ein Hammergeld, diese Leute. Also es ist wirklich kein Sklavenjob,
genau,
kann man wirklich nicht sagen.
Sie sind ja keine Diener, und auch bei Alfred wird das ja nochmal klargestellt. Er ist kein Diener, er ist ein englischer Butler. Und anderes Thema, aber spielt hier rein Downton Abbey.
Ich wusste es.
Mein Guilty Pleasure, ja, aber ich habe halt vorher auch so drauf gelächelt und dachte, ey, nee, ich will mir keine reichen Säcke angucken, die dann ihre Diener rumschikanieren und sowas. Aber darum geht's gar nicht. Sondern da bekommt man echt so ein Gespür für diese Parallelwelt, die da halt existiert. Dass Butler halt doch also vor allem, wenn es halt der Oberbutler ist, der Hausbutler, der da schon seit 20 Jahren der Familie dient. Und das ist halt Teil der Familie. Und er kümmert sich um die Familie, weil er das als seine Familie ansieht, als seine Aufgabe, da jetzt für Ordnung zu sorgen und für Recht zu sorgen, Leute auch zurechtzuweisen. Und der sieht sich halt als Teil der Familie, auch wenn er nicht blutsverwandt ist und Geld bekommt,
Wie gesagt, ich möchte gar niemanden von euch widersprechen. Mir ist es halt nur durch Batman und Robin zum ersten Mal nochmal mir ist es tatsächlich wirklich aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, du Kackfilm, aber du machst mich jetzt hier auf etwas bewusst, was ich tatsächlich vorher noch nie realisiert habe, so, ja. Weil, ja, eben in Form von Alicia Silverstone, die da jetzt irgendwie neu dazukommt, die genauen Verhältnisse ja nicht kennt, die vielleicht auch nicht weiß, mit welchem Stolz richtig. Der seine...
Genau, sie kommt ja von der Straße, sie ist ja sowieso Bruce Wayne, und die Waynes ist ja sowieso schon mal das Patriarchat, so, das super böse, warum soll sie da jetzt reingehen, sie hat eigentlich gar keinen Bock, sie will genau wie Robin lieber das Motorrad klauen und will wieder nachts in die Clubs gehen.
Das alle wollen nur sein fucking Motorrad, ne?
Alicia Silverstone verschwindet auch für 3 Tage in dem Film und keinen scheint zu stören. Ja, so viel.
Die taucht halt schon wieder im Motorrad.
Du meinst Frauen.
Ja. Ey, ich glaube, er sagt da auch einmal irgendwann so, er hockt schon ins Auto und sagt Frauen.
Ja, genau. Willkommen in den 90ern. Nee, aber ich glaube, das war Val Kilmer, als er nämlich auf dem Dach abgeknutscht wurde.
Stimmt, da kommt Nicole, die Brünftige, und will ihn irgendwie ins Bett zerren, und er steigt nur ins Auto und sagt, Frauen.
Und sie steht da auch noch, weil er schmeißt sich immer an den Hals, ist halbnackt. Ich glaube, sie trägt wirklich nur noch so BH und hat so einen leichten Mantel an und hängt so an Batman dran, und Commissioner Gordon kommt, was ist denn hier los? Und ich mir auch denke, ja, Commissioner Gordon, genau, du bist Commissioner geworden. Hey, Commissioner der Weißwurst bist du geworden.
Das, dem letzten Fall, dem sie auf den Grund gehen, war die leere Dose Champignons.
Nicole Kidman, ey, wirklich was in demütigende Rolle auch.
In Sachen Alfred kann ich tatsächlich auch mal eine Comic-Sache reinmachen, weil ich habe nicht viel gelesen, aber ich hatte den Injustice-Comic gelesen, also den Begleitenden, den es gegeben hat, als das erste Spiel rausgekommen ist, einfach weil mal die andere Perspektive Geschichte, und ich fand, es war auch ein sehr, sehr guter Comic. Da gibt's ja auch die eine Szene, wo Alfred mal schön Superman in die Fresse haut, ne? Also, wenn ihr...
Ja, stimmt.
Gesehen, was
ist, aber ist es nicht so,
aber bricht er sich die Hand oder?
Ja, es war irgendwie von wegen aus, also da ist ja die Story von Injustice ist ja, dass Superman wurde vom Joker reingelegt, dass er Lois Lane und halb Manhattan irgendwie pulverisiert hat und dass sein Weg zum Bösen dann hin ist. Und ich glaube, dann müsste Superman Batman irgendwie verkrüppelt oder zusammengeschlagen haben. Und es gibt ja noch diese ominöse Pille oder was auch immer die da nehmen, um dann stark zu sein. Und dann, bevor Superman was machen kann, greift sich Alfred die Pille und rammt ihm einfach mit der Faust direkt das halbe Gesicht weg, so gefühlt. Ja.
Aber ist es auch nicht so
die Loyalität eines Butlers und eines Vaters.
Genau, man sieht ja auch in den Affleck im Film, so wird ja Alfred auch nicht in einem Anzug dargestellt, sondern er ist eher noch so der Mechaniker-Typ, der so in dem Headquarter unten sitzt. Und ich weiß nicht, wie es in den Comics ist, aber ich bin auch schon der Meinung, dass Alfred ja auch, bevor er Butler war, war er auch irgendwie Soldat. So
harter Junge, ne?
Ja, also war ja
von Pennyworth-Serie raus, ne?
Ja, und ich genau. Bin der Meinung, dass er auch schon in seiner Vorgeschichte irgendwie so beim britischen Geheimdienst
zumindest im Militär, definitiv.
Militär, also er ist schon.
Das macht ja Nolan auch nochmal, also Michael Caine, also als er die Geschichte mit den Diamanten erzählt. Und ja, manche
so,
also Leute,
der hat schon ordentlich was auf dem Kasten, so, und das ist dann, da kannst du natürlich auch den Kniff draus machen, wenn du jemanden hast, der vermutlich zumindest in einem gewissen Maß von, gut, der ist jetzt älter, ne, aber der trotzdem Kampf erprobt ist, der so sein Fair Share von Krieg und Gewalt gesehen hat. So jemand würde sich ja nicht in eine untergebenen Dienstleistung bringen, wenn er da nicht irgendwas drin sehen würde. Weil wenn jemand für das britische Königshaus in den Kampf zieht, ist das sicherlich der Letzte, der dann danach sagt, ja, Herr Schnösel, bitte kommandieren Sie mich bitte rum.
Ja,
also musst du ja schon...
Das ist auch eine Familientradition. Nee, also, darum geht es ja.
Ja, aber ich finde es halt super interessant, weil das alles zeigt ja, dass Alfred natürlich sozusagen das Rückgrat oder so ist, auf dem Batman das überhaupt machen kann. Weil wenn es keinen Alfred geben würde...
Dann wäre niemand da.
Nee, dann wäre er nämlich nach der dritten Nacht tot gewesen.
Also, ja, auf jeden Fall.
Er ist doch so ein medizinischer Versorger, sozusagen.
Ja. Ich denke mir halt, durch diese Figur von Alicia Silverstone, die ist doch in dem Moment dann tatsächlich so ein bisschen wie, ja, der Zuschauer, der tatsächlich vorher noch mit Batman nicht so wirklich Berührung hatte. Also so kann ich mir das vorstellen. Weswegen
das ist aber auch schon der vierte Film, ne?
Ich weiß, es ist der vierte Film. Ich versuche mir nur herzuleiten, warum ist diese Figur drin? Sie bringt.
Aber vielleicht gibt's genau wie bei den anderen Sachen einfach gar keinen triftigen Grund dafür.
Ja, also ja, ich glaube auch, sie war halt genau. Das glaube ich auch. Die war gerade auf einer Welle des Erfolgs. Jeder kannte sie. Komm, die packen wir noch in den Film rein. Nichtsdestotrotz verpasst man ihr eben diesen kleinen Zusatz plus die wirklich beschissensten Computeranimationen, die ich jemals gesehen habe in den 90er Jahren, weil die hackt ja irgendwann mal Alfreds Computer.
Nein.
Ich meine was anderes. Sie hockt sich irgendwann vor Alfreds Computer und versucht den zu hacken, um irgendwelche Informationen rauszukriegen. Und dann hat Schumacher nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Hologramme ins Bild zu basteln, ja, mit den Bildern, die sie offensichtlich auf dem Bildschirm und auf dem Monitor sehen.
Das Geile ist,
es steht Windows 95
drin. Genau, nee, das Hologramm ist, das, was sie im Bildschirm ist, zeichnet sich in ihrem Gesicht ab, also quasi mit so einem Beamer auf ihr Gesicht projiziert, aber was sie auf dem Bildschirm sieht, ist noch geiler. Ja. Und zwar ist das so eine Tabelle mit so Bauzeichnungen, glaube ich, der einzelnen Gerätschaften von Batman, aber da drüber gelegt, du siehst es, pixelig ausgeschnittene GIFs der einzelnen Sachen, die einfach random draufgeklatscht sind. Es sieht aus wie wirklich eine 90er-Jahre-Website,
wo sie sich da durchscrollt. Ja. Oh, ja. So wie damals Computer einfach dargestellt
wurden. Und jetzt kommt für mich wieder dieser Aspekt von jemandem, der da gar nicht irgendwie bisher mit zu tun hat und wieder da rankommt, weil irgendwie ist ja auch das, was Schumacher da, dieses Klischee, was aufgreift, ey, da leben zwei erwachsene Männer zusammen, ziehen sich irgendwelche hautengen Kostüme an und gehen abends in ihre Höhle, weißt du? Also da kann man ja, wenn man halt wirklich
einem anderen Film an.
Naja, aber come on, was ist es? Was ist es? Ja, aber das ist es ja, das, also diese naja, diese nüchterne Betrachtungsweise, wenn man die mal halt anbringt. Die ist bei Alfred also, vielleicht ganz cool, aber die wird halt bei allem anderen schon wieder schräg.
Wer hilft denn Batman aus dem Kostüm, wenn Alfred mal krank ist? Die werden sich ja dann unter der Dusche gegenseitig die Reißverschlüsse hinten aufmachen.
Der hat sicher so einen kleinen Reißverschlussroboter.
Und Seife, ey.
Alter, Reißverschlussroboter. Gib mir mal bitte den Bärtstab.
Aber mit Gummi fährt man immer noch am sichersten. Ah. Ton aus Batman and Robin. Von okay. Robin.
Ja?
Ja, also die Fake, also diese Gummilippen von seinen Lippen zieht.
Ach ja, genau, wo er Poison Ivy
geküsst hat. Poison Ivy
geküsst. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ach, die Gummilippen.
Oh Mann. Diese Sätze kommen alle in diesem Kinderfilm vor.
Gut, der Alfred im Großen und Ganzen muss ja so leicht soziopathisch sein, dass er es zulässt, dass Batman das alles, was er hat, ja auch zeitig genug sagen können, ne, geh mal in die Schule, mein Freund, ne?
Nee, ich glaube, es ist
Rache-Scheiße.
So, ich glaube, mich durch die, ich habe jetzt das First Year gerade nicht hier, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass es für ihn auch so eine Möglichkeit ist, dem Jungen irgendwie zu helfen und ihm wieder eine gewisse Power zu geben, sozusagen, und ihm quasi das Leid zu seiner Power zu machen, sozusagen. Also es ist so ein bisschen eine Entwicklung, die von beiden ausgeht, aber ich weiß noch, dass Alfred ihm, als er das merkt, ihm quasi versucht zu helfen, indem er das embraced, indem er ihm da genau, das hilft, er, das zu ermöglichen.
Genau, weil
aber er bereut das später auch, weil es eben dazu führt, dass Bruce Wayne quasi nicht mehr existiert und dieser Junge quasi kein Leben, keine Zukunft hat, ne?
Genau, er ist ja, bevor das sozusagen passiert, ist er so durch die Straßen praktisch gestreunert und hat sich irgendwie geprügelt,
genau.
Hat schon Verbrecher gesucht und hat irgendwie mit
einem Tuch
vom Mund und wollte halt einfach nur Verbrecher verprügeln. Da hat Alfred gesagt so, ey, pass auf, ich kann dir zeigen, wie du es kanalisieren kannst, wie du es richtig einsetzen kannst, deine Wut.
Und hier bei Dings, bei Batman und das Phantom sagt er ja auch, sie ist zu dem geworden, wovor ich immer befürchtet habe, dass sie dazu werden können. Sie haben es bisher immer irgendwie geschafft und so weiter und sie hat es halt nicht geschafft. Mhm. Also das Alfred ist ein sehr essentieller Bestandteil.
Ey, auf jeden Fall, wenn du überlegst, Oracle macht eigentlich auch nichts außer rumsitzen und mit Leuten reden. Genau das macht Alfred auch plus.
Er ist noch da.
Was ist da? Simon.
Na, ich weiß, dass sie nur sitzen kann.
Ja.
Ich sag nur, ich
die wurde noch in den Stuhl geschossen.
Ja, also ich kacke jetzt nicht auf Oracle. Ich sag nur, dass sie trotzdem als Superheld gilt. Also ist doch Alfred meiner Ansicht nach auch ein Superheld. Also zumindest ist er ein Partner, gleichberechtigter Partner in der Bat-Höhle. Ja,
so würde ich ihn definitiv auch sehen.
Butlerman. Der
Batman auf jeden Fall. Ja. Du meinst, er hält das vom Batman das Ad zu und sagt, Butlerman.
Manchmal schon, wenn er nicht da ist.
Oder Surfman.
Glaubt ihr nicht, dass er mindestens einmal den Anzug ausprobiert hat? Er ist im Bettmobil auch schon gefahren, das hatten wir auch schon.
Das fährt er ja, glaube ich, gerne mal.
Ja, aber ja.
Zum TÜV. Also im Lego.
Zum Drive-In.
Im Lego-Movie hat er es so zumindest einmal getragen.
Ja, stimmt.
Und in den Comics war ja selbst Gordon eine Zeit lang Batman, also mittlerweile darf es ja wohl jeder. Vielleicht gibt's die Story sogar schon, oder wir bekommen sie demnächst, dass Alfred Old Man Batman ist.
Old Man Alfred.
Moment, sie waren 90, wie alt sie sind jetzt?
Oh, 120!
Das muss man auch hier dem Alfred Darsteller auch, also von wann war Batman der erste? 89 bis 97 und der Typ sah jeden Film aus wie 90. Ja, hat sich gut gehalten auf seinem Alter.
Aber es gibt in Batman Robin, da macht der ist direkt nach dem Anfang, wenn die da aus der Höhle rausfahren. Da hat er halt einmal so ein richtig schmerzverzerrtes Gesicht, was halt auf die Krankheit, die er später im Film haben soll, hindeuten soll. Aber dieses Gesicht von Michael das spricht einfach komplett Bände für all die 120 Minuten, die danach kommen sollen. So, ja.
Und jetzt sind es noch 97.
Weil das halt auch so plötzlich kommt, er verabschiedet sie noch und auf einmal, jetzt geht das hier noch so lang weiter.
Was haben wir
den Menschen angetan? Ja. Aber der ist ja danach wirklich gestorben, ne?
Ich glaube ja. Also es ist sowieso zu lang Abstand gewesen und es wäre nochmal recastet worden, glaube ich, alle spätestens 2005.
Na komm.
Ja. Lass uns an dieser Stelle. Wir haben noch mehr als genug, worüber wir quatschen können, gerne beim nächsten Mal nochmal zusammenkommen. Unter anderem natürlich die Nolan-Trilogie. Da gibt es einiges drüber zu sagen.
Die modernen Animationsfilme.
Genau, die modernen Animationsfilme über die Spiele, im Speziellen die Arkham-Sachen. Also auch wenn es gibt sehr viele, aber Arkham ist das Redenswerteste.
Ja, stimmt schon. Aber so die Mega Drive, also ich habe damals auf Mega Drive gerne Batman Returns schön alles weggeprügelt auf Mega CD mit diesen
ich habe aber auch hier auf dem Atari ST, ich hatte ja ein ST, ich war ja nicht so ein Amiga Kind. Ich hatte ein ST und da habe ich hier das Batman Spiel von Ocean.
War es das mit den Comic-Panelen, die immer aufgetaucht sind?
Oder war es der
Side-Scroller?
Das war zu dem Film, wo du mit dem Auto fahren musstest und dann hier den Enterhaken raus, damit du um die Kurve fahren kannst.
Ja, ja.
Und dann bist du am Ende in der Kathedrale gewesen und da hatte ich einen Bug. Da gab es eine Stelle, da musste ich mich mit dem Batarang irgendwie rüberhangeln und dann kamen immer diese 4-5 Bomben und dann war dicht.
Irgendwas schwingt mir im Kopf noch herum, das kann durchaus sein, dass es das Spiel ist. Ocean hat, glaube ich, ein Batman-Spiel,
aber es ist so ein Side-Scroller,
was man nicht beenden kann. ne, wo die wirklich einen Bug drin hatten, wo es niemand durchspielen kann.
Genau. Also ich hoffe, ich glaube, das ist das. Ja. Ich glaube, das ist das. Das war in der Kathedrale, aber es ist ein Sidescroller, du musst immer zur Seite saufen. Ja. Das war in dieser Kathedrale, wenn du halt hoch zum Joker musst, da gab's halt kurz vorm Ende gab's so einen Abhang, da musstest du dich einmal drüber hangeln und da bin ich immer verreckt. Immer. Also da ist das Spiel einfach abgestürzt.
Also wir werden uns da nochmal ein bisschen detailliert über die Spiele unterhalten, aber jetzt nicht so ausführlich, weil es da 8 Milliarden Sachen mehr gibt.
Ja. Es aber gibt definitiv mehr Animationsfilme als Spiele.
Ja, okay, okay. Du hast schon recht. Animationsfilme sind wichtiger. Wir werden über den Lego Batman natürlich auch nochmal sprechen, weil ich finde auch sehr, sehr unterhaltsam und natürlich auch Batman wie Superman, The Justice League und man muss im Grunde auch Joker da nochmal mit reinmachen oder zumindest im Konkreten diskutieren. Und natürlich haben wir bis dahin Suicide Squad und bis dahin nochmal ein bisschen mehr von Herrn Pattinson gesehen.
Das ist eine Menge, oder? Ich dachte gerade, so viel ist ja nicht mehr, aber das ist nochmal genauso viel. Das ist
mindestens nochmal.
Ja. Also mindestens.
Ja. Mindestens.
Glaube ich auch. Die 3 Stunden sollst du nochmal ansetzen.
Aber gut, Leute, dann danke nochmal. Ich nehme die Therapiesitzung und werde sie einmal aufarbeiten.
Ja. Hey, ich hab mir jetzt sämtlichen Frust von der Seele geredet. Ich werde jetzt noch einmal.
Ich meine, das Schlimmste haben wir hinter uns.
Ja, ich werde jetzt einmal nochmal ein bisschen was schreiben zu Batman Forever, aber dann ist das Thema für mich, also sind diese beiden Filme für mich auch wirklich abgehakt.
Warte erstmal die Kino Plus Specials, ob sie jetzt folgen werden. Die Recherche ist nicht umsonst.
Also wir könnten mal ein Schumacher Special machen. Ja, da hätte ich vielleicht Bock drauf, ey.
Was meinst du denn Falling Down Audio Kommentar?
Ja, zum Beispiel. Aber auch gab es noch 8 mm.
Schumacher hat viel Gutes
gemacht. Er hat schon einiges gemacht. Tigerland. Also man kann schon über einige Filme berichten.
Über einiges, ja. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal zusammenkommen und über Batman in allen moderneren Facetten nochmal ein bisschen quatschen. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, dass ihr jetzt entspannt von dann gehen könnt. Ihr da draußen könnt natürlich jedes Mal weiter alle 12 und hier bei Rocket Beans TV den neuen Podcast euch anhören. Ansonsten geht gerne auch einmal auf plauschangriff.de, wo die alten Sachen alle für euch nochmal zusammengesammelt sind. Das war's für heute. Ich sage Tschüss. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Nur langsam wird das Surfboard zu spät.
Das hat dienstliche Gründe, verstehen Sie, Duke?
Duke?
Na, wissen Sie, die meisten echten Surfer heißen Duke, Skip, Rabbit oder Bass.
Alles klar, Bassi.
Oh, Jolly Boy, die Rohre stehen unter. Malo, Malo.
Ich gehe jede Wette ein, dass der Joker hinter dieser Schweinerei steckt.
Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht in das verbotene, geheiligte Niemandsland eintreten, ohne die Augen zu schließen.
Schließ die Tür, Robin. Es gibt noch mehr Augen.
Batgirl, sind Sie hier drin?
Catwoman hat Sie gekidnappt, Batman.
Heiliger Robert Louis
Stevenson. Durch welche Tür sind Sie verschwunden?
Durch den Seiteneingang da.
Danke.
Oh nein, nein, zu Ihrer Linken.
Oh, verzeihen Sie bitte.
Ich glaube ja, man sollte die Verbrecherjagd besser Männern überlassen, Batgirl. Vielleicht auch nicht, aber das hier ist echt nicht gerade was für Frauen.
Aber ich bin auch keine gewöhnliche Frau, Batman.
Ich weiß nicht, wie es uns gelingt, Batman.
Wie meinst du das?
Wir in so eine Lage geraten und immer wieder da rauskommen. Es scheint fast so, jemand hätte sich diese Albtraumsituation ausgedacht, unser Schicksal inszeniert.
Nein, solche Sachen gibt's nicht nur im Kino, Robin. Das ist das wirkliche Leben.
Da hast du wohl recht.
Länger halte ich es nicht mehr aus, Batman. Ich habe schon Krämpfe in den Beinen, hören Sie.
Gut.
Gut? Grauenvolle Krämpfe?
Exakt, Robin. Eine unwillkürliche Muskelkontraktion in Batgirls ganzem Bein löst womöglich die Spannung in unserer unteren Lumbarregion.
Heiliger Wirbelsäulenschaden.
Nicht ganz, Robin. Also wenn ich mit den Ohren wackle und du würdest vielleicht ein bisschen den Mittelfinger deiner rechten Hand rauf und runter bewegen, dann...
Und dabei erwürgt ihr uns alle.
Freikommen, Batgirl. Das ist die Basisformel, um sich aus einem siamesischen Knäuel zu befreien. Lass es uns versuchen. Weißt du, der Trick ist mir gerade eingefallen. Fertig, Robin?
Fertig.
Ich beginne jetzt mit meinen Ohren zu wackeln. Pass auf.
In Ordnung, ich versuche. die Finger zu bewegen.
Ich wackle.
Oh, ich hab's geschafft.
Tu uns nichts, bitte, tu uns nichts.
Oh, bitte verschone unser Leben, guter Herr.
Wir würden das bei dir auch tun, ehrlich, ehrlich. Wir würden es tun.
Schätze, ich werde euch verschonen. Ja, Leute, ich bin nicht immer böse.
Beschütze mich, Batgirl.
Hey, Chief, das Batgirl nehmen wir mit. Da müssen uns die Bullen in Frieden lassen. Die anderen könnt ihr vergessen. Die sind kein Pfifferling mehr.
Nehmt sie mit, nehmt sie mit, nehmt sie
los,
mit.
Robert.
Nehmt sie mit, sie gehört euch.
Kommt, Freunde, los doch, los doch, los doch. Na, ist doch schön. Gefällt euch das, ihr Angstmäuse? Hey, Fred, hast du das gehört? Das war nicht schlecht mit den Angstmäusen, oder?
Wie gut, dass sie entführt haben.
Ja, und nicht uns.
Gute Nacht, Batman. Gute Nacht, Robin. Gute Nacht, Batman. Ich muss jetzt leider gehen.
Deine Kapuze, Batman, sie ist ganz rosa geworden.
Dann müssen es geheimnisvolle Strahlen sein, Robin. Auf geht's, fahren wir zum Batcave, bevor es zu spät ist. Mann, die Frau ist ja irre geworden. Sie hat den Verstand verloren.
Ich fürchte, sie hat recht, Commissioner. Wir sitzen vor Ihnen. Sie hat uns in der Hand.
Ach, du Schreck, Allmächtiger, hilf uns. Irgendwie ist die Welt aus den Fugen geraten.
Und jetzt die kleine Susie, komm. Sag etwas zu Chief O'Hara. Robin Krötchen.
Heiliges Odeuvre, Chief O'Hara, halten Sie uns die Katze vom Leib.
Robin, du armer Bursche. Commissioner, träum ich, Commissioner?
Was denken Sie, macht er jetzt, Bassi?
Surfen, Duke.
Du heilige Ölsardine.
Hörst du? Ja, hörst du wohl? Platz, sag ich, Platz.
Superintendent, gibt es nicht einen berühmten Pub in dieser Stadt mit Namen Three Bells?
Ja, den gibt's, Batman. Am Flussufer Richtung Hafenviertel. Oh, Mann, da habe ich so manches Bier geschlürft. Das heißt, hatte es richtiger, bis da diese Hippies auftauchten.
Hippies?
So Halbstarke aus der Barnaby Street. Die haben den Pub übernommen.
Der Flieder lässt sich Zeit, Batman. Mich hat er noch nicht gebissen.
Menschenfressender Flieder hat keine Zähne, Robin. Den Prozess der Verdauung steuert er mittels seiner Ranke.
Batman und Robin drehen sich am Spieß. Nichts kann sie retten, gleich sind wir quitt. Hier unten im kleinen, heißen Verlies, da können sie schmoren und jetzt guten Appetit.
Cowabunga, mein Guter.
The penguin platform is simple. Extremism in defense of vice. Moderation in pursuit of virtue.
Ich hatte gehofft, Sie wären Spanier.
Sí, Senora.
Oh, Sie sind Spanier. Sprechen Sie Spanisch?
Sí, Senora.
Gut. Es ist toll, einen Spanisch sprechenden Jockey auf ein Spanisch sprechendes Pferd zu setzen.
Sí, Senora.
Warte, bis ich ausspreche, Batman, du und ich, wir sehen uns bald. Ich räch mich an dir und Robin, mach euch beide kalt. Ihr werdet beide zittern, ich hau den Kopf euch ein. Oh, warte, bis ich ausbrech, Batman, dann bist du mein.
Ich benutze den indischen Seiltrick. Ich habe ihn vor vielen Jahren gelernt.
Kann ich was helfen?
Batgirl, stellen Sie sich bitte direkt unter das Gitter hier und konzentrieren Sie sich auf den indischen Fakir-Spruch. Rusi Sita Roko. Sei steh senkrecht, ist die Hindu-Übersetzung dafür. Rusi Sita Roko.
Ich dachte, der Zwischenfall sollte gemeldet werden.
Es ist die Pflicht jedes guten Bürgers von Gotham, das Zusammentreffen mit einem Marsmenschen in einem öffentlichen Park zu melden. Gotham City Strafgesetzbuch, Paragraph 32, Absatz 14.
Screaming Chickens Straßentipi. Decken, Souvenirs, Tacos, Pizza, Pfannkuchen.
How? Was? Wann? Wo?
Sei eine einzige Person in Gotham, der kennen traditionelle Begrüßung von Mohikanern.
Ich habe viele Jahre eure Bräuche studiert, Häuptling Screaming Chicken.
Robin, sammle all deine Bat-Kräfte, die noch in dir stecken, und sing mit mir.
Singen? Was denn?
Stell keine Fragen, Robin. Sing jeden Ton präzise nach, den du gleich hörst. Wenn ich singe, singst du auch. Fertig, Robin, sing!
Wir geben den Wählern in dieser Stadt den Wahlkampf, den sie wollen. Viele Mädchen, Transparente und Slogans und viel Radauernicht. Aber denkt immer dran, keine Politik. Diese Themen verwirren die Bevölkerung. Schenkt ihnen ein breites Lächeln, einen herzlichen Händedruck und einen flotten Wahlkampfsong. Auf diese Weise gewinnt man eine Wahl.
Hat keinen Zweck, Chief O'Hara. Sie wird nicht weich.
Die müsste nur eine Tracht Prügel bekommen, Commissioner.
Nun recht. Sie wissen, ich bin strikt gegen Polizeibrutalität.
Und ist dir nie aufgefallen, dass wir uns immer aus den schrecklichen Fallen unserer gemeinen, hinterhältigen Gegner befreien konnten? Weißt du auch warum?
Weil wir gewiefter sind als die.
Ich möchte eher behaupten, weil wir ehrlicher und aufrichtiger sind.